Ja, hallo und herzlich willkommen bei diesem Beitrag von den Pin-Up Dogs. Hier sind Dana und
Jan.
Und heute wollen wir über die postpartale Blutung sprechen. Und dafür haben wir einen bekannten Gast, der schon auf vielen Kongressen Vorträge gehalten hat und den wir von dieser gemeinsamen Aufnahme überzeugen konnten. Ich bin super dankbar, dass heute einer der Leitlinienautoren, und zwar Dr. Heiko Lier, bei uns zu Gast ist und dass wir ihn hier begrüßen dürfen. Herr Lier, möchten Sie sich einmal kurz selbst vorstellen?
Vielen Dank, liebe Frau Spieß, lieber Herr Käbler, für die freundliche Einladung und die freundliche Anmoderation. Mein Name ist Heiko Lier, ich bin Oberarzt in der Anästhesie an der Uniklinik in Köln. Seit 2000 Oberarzt, jetzt habe ich festgestellt, seit 30 Jahren im Beruf in diesem Jahr, ziemlich genau jetzt im September. Und hatte die Freude, nun zum dritten Mal bei der PPH-Leitlinie dabei sein zu dürfen. Und auch bei der Polytrauma-Leitlinie ist das, ich glaube, auch das dritte Mal jetzt gewesen. Bin eigentlich Kliniker, beschäftige mich aber im Wesentlichen mit Gerinnungsstörungen und durfte da auch so ein bisschen was veröffentlichen.
Ja, ein Thema, was uns gerade im Studium, aber auch danach immer wieder Kopfzerbrechen bereitet hat, die Gerinnungsstörungen, wenn ich ganz ehrlich bin. Deswegen bin ich umso froher, dass Sie heute da sind und dass wir über die postpartale Blutung heute einmal sprechen können. Wir sprechen insgesamt laut Leitlinie von einer Inzidenz von 1-3%, die aber stetig ansteigt. Und übersetzt heißt das für westliche Länder gesprochen, dass wir so ungefähr bei 2 von 1000 Geburten eine schwere maternale Blutung feststellen können. Und was wir in diesem Podcast mit Herrn Lier besprechen wollen, ist, dass wir zum einen über die Definition und die Ätiologie der PPH, wir kürzen das hier ab, Postpartal Hemorrhage, sprechen, über die Risikofaktoren und auch über die Prädispositionen und auch, wie wir die PPH ganz konkret behandeln können. Und bei so einem wichtigen Thema ist es ganz relevant, den Überblick zu behalten. Und deswegen möchten wir gerade zu Beginn auch schon das Ampelkonzept der postpartalen Blutung vorstellen. Herr Lier, wollen Sie das Ampelkonzept einmal vorstellen?
Kann ich gern machen. Ich möchte vielleicht noch vorab ergänzen. Diese Zahl mit 1-3% ist natürlich sehr abhängig, wie man denn definiert die PPH. Wir haben mittlerweile eine relativ aktuelle Datensammlung aus Wales. In dem kleinen Staat Wales gibt es 12 Krankenhäuser, eine Uniklinik. Und dort wird seit 2014 systematisch analysiert, wie viel die Patientinnen bluten. Also es werden zum Beispiel die Kompressen gewogen. Es findet jede vaginale Geburt auf so einem Tuch statt, das das Blut sammelt. Und dabei kam raus, dass, und das ist der kritische Punkt, der Blutverlust von 1500 Millilitern eben im Bereich von 3% ist. Wenn Sie einen 500 Milliliter Blutverlust nehmen, dann sind Sie bei gut 30%.
Okay.
Und das sind Analysen von über 30.000 Patientinnen. Und dabei kam auch raus, dass beispielsweise jede fünfte Notfallsektio mehr als 1 Liter blutet. Also was man sich merken kann, ist die 1500 Milliliter Blutverlust, wir werden nachher nochmal da drauf kommen, das ist etwa 3%. Das ist in mehreren Studien bestätigt worden. Das ist eine ganze Menge. Was wir versucht haben, ist die gesamte Leitlinie zusammen auf eine Karte zu bringen. Und das ist die von Ihnen angesprochene interdisziplinärer Behandlungsalgorithmus PPH 2022, so heißt das Teil offiziell. Das ist eine Karte, die eigentlich so konzipiert ist, dass sie in die Tasche passt, in die Kitteltasche passt, aus 3 Zeilen. Die erste Zeile sagt was zur Klinik, die zweite Zeile sagt was für die Geburtshilfe und die dritte Zeile sagt was für die Anästhesie bzw. Gerinnung. Und das Ganze ist aufgeteilt in Spalten nach dem Ampelkonzept. Es gibt also einen grünen Bereich, es gibt einen gelben Bereich und dann gibt es im Gegensatz zur Ampel sogar 2 rote Bereiche, also einen hellroten und einen dunkelroten Bereich. Diese Karte wird mittlerweile verteilt. Sie ist ja auch auf der Homepage der AWMF abrufbaren Leitlinie veröffentlicht. Und in meinen Vorträgen berichte ich darüber und die anderen Kollegen, die an der Leitlinie beteiligt waren, berichten ebenfalls darüber.
Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, gerade auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man aus dieser Leitlinie sozusagen sich diese Ampel schon mal auf jeden Fall merken kann. und da nochmal nachlesen kann, was genau in welcher Phase zu tun ist. Und natürlich verschwimmen auch die Phasen miteinander, das ist ganz klar. Grundsätzlich bei der grünen Phase haben wir eben immer noch die anhaltende Blutung, aber das kann natürlich auch schnell die gelbe Phase in Anführungszeichen überspringen und zu einer roten Phase werden. Und was auch in der Leitlinie genannt wurde und was ich, glaube ich, auch sehr wichtig finde, ist, dass man relativ schnell den Blutverlust unterschätzt.
Ja, da gibt es viele Studien, nicht nur aus der Geburtshilfe, die zeigen, je mehr es blutet, desto weniger glaubt man, dass es blutet und umgekehrt auch. Und nochmal so als grobe Anhalt, der schwangere Uterus hat am Termin eine Durchblutung von 600 bis 800 Millilitern pro Minute. Die Voraussetzung, dass nach der Geburt die Blutung steht, ist das Zusammenziehen der Spiralarterien. Wenn diese Spiralarterien nicht sich zusammenziehen, dann hat man das, was man als Atonie bezeichnet. Und das ist sicherlich für 70-80% der peripartalen Blutungen verantwortlich. Also mit Abstand die häufigste Ursache. Das heißt, wenn Sie sich überlegen, Sie haben ein absolutes Blutvolumen am Ende der Termin von irgendwo 5,5 Litern und davon laufen 6 bis 800 Milliliter pro Minute raus, dann können Sie sich hochrechnen, wie schnell Sie von einem entspannten grünen Bereich in einen sehr kritischen roten Bereich kommen.
Gerade wenn man in einem Haus mit einer Geburtshilfe arbeitet, so wie Herr Kepler und ich das auch tun, hat man das, glaube ich, schon relativ häufig oder beziehungsweise häufig in Anführungszeichen erlebt, dass diese Situation sich einfach sehr, sehr dynamisch entwickeln kann.
Was uns diese Problematik deutlich erschwert, ist, dass es ja zum großen Teil völlig gesunde junge Frauen sind, die lange, lange, lange kompensieren. Und de facto ist es so, in dem Moment, wo sie dekompensieren, ist es eigentlich zu spät. Das Problem ist nur, um das zu kommen zu sehen, müssen sie das ein paar Mal erlebt haben. Und sie sehen es auch nur dann, wenn sie auch ein paar Mal erlebt haben, dass sie dekompensieren. Mhm. Aber so ist es in der Medizin.
Mhm. Also können wir einmal eine Definition festhalten, ein Blutverlust von 500, größer gleich 500 Milliliter nach einer vaginalen Geburt wird schon als PPH bezeichnet. Und ein Blutverlust von größer einem Liter, also 1000 Milliliter nach einer Sektio, wäre auch per Definition eine postpartale Blutung. So korrekt?
Das ist die Definition in der deutschen PPH-Leitlinie. De facto ist es so, dass das mittlerweile ein Alleinstellungsmerkmal ist. Deshalb haben wir auch versucht, dieses zu ergänzen, dadurch, dass wir ein klinisches Symptom dazu geführt haben. Mhm. Also wir haben gesagt, der Schockindex, der ja lange Zeit überhaupt out war, insbesondere bei Schwangeren out war, ist jetzt in mehreren Studien wieder als sinnvoller Wert angegeben worden. Also Herzfrequenz durch systolischen Blutdruck. Oder ganz einfach gesagt, wenn sich Herzfrequenz und systolischer Blutdruck immer mehr nähern, dann wird es immer schlechter. Also 0,9 oder 1, wenn Herzfrequenz gleich systolischer Blutdruck ist, dann haben wir ein Problem.
Ja. Was aber ja auch nur anzuwenden ist, weil wir junge, gesunde Frauen haben, weil wir aus der Traumaversorgung ja wissen, dass insbesondere bei den alten beta-blockierten Patienten dieser Schockindex uns ja häufig sehr, sehr, sehr in die Irre führt. Und da ja schon eben dieses Capillary Refill mit in die Therapiesteuerung eingenommen worden ist, was ja aber bei Frauen oder schwangeren Frauen interessanterweise nicht in Studien untersucht ist bis jetzt als Schockmarker.
Ja, da haben Sie recht. Allerdings gibt es relativ gute Daten, dass auch bei traumatisierten Patienten, also aus dem Bereich Polytrauma, der Schockindex sehr sinnvoll ist. Und es gibt auch Daten aus allen perioperativen Settings. Und das ist natürlich, wenn jemand Beta blockiert, ist da Probleme gibt, ist gar keine Frage. Dass es da Probleme gibt, wenn jemand in tiefer Narkose ist, ist gar keine Frage. Aber beispielsweise für die initiale Phase oder auch für die Notarzttätigkeit ist der Schockindex, der ja über, also ich würde sagen, mindestens 15 Jahre völlig out war, immer mehr jetzt in den Fokus gekommen. Und es gibt gute Daten aus dem Traumabereich beispielsweise mit deutlich über 600.000 analysierten Patienten. Die zeigen, dass er hochsignifikant korreliert mit der Notwendigkeit einer Massivtransfusion.
Also ich glaube, wir müssen uns einfach ein Gesamtbild des Patienten machen und da geht sowohl Schockindex als auch Capillary Refill als auch der Bewusstseinszustand, und das ist das, was mir hängen geblieben ist bei den postpartalen Hämorrhagien, die ich betreut habe in meiner Klinik. Die waren immer bewusstseinsgetrübt oder nicht mehr so klar, wie sie es vorher waren. Natürlich haben sie in der Regel eine Geburt durchlebt mit all ihren Komplikationen und Schmerzzuständen, aber wenn die Frauen so schläfrig wurden, den Kopf verdreht haben, das war immer das Zeichen, wo ich gemerkt habe, jetzt muss ich mich beeilen und jetzt muss ich zusehen, dass das zu einer operativen Versorgung kommt.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Erste, was die Frauen klassischerweise sagen, ist, mir ist schlecht.
Ja. Wollte ich gerade sagen, Übelkeit.
Das ist das Erste, was auffällt. Da gibt es natürlich andere Möglichkeiten. Da muss man dann gucken, dass nicht vielleicht die Spinale ein bisschen hochgestiegen ist. Aber das kriegt man ja schnell raus. Wir wissen ja alle, wenn die Frau den Ellbogen anwinkeln kann, also den Arm im Ellbogengelenk bewegen kann, dann ist C4 nicht blockiert. Das Dermatom für die Sensibilität ist die Schulter. Also wenn die Frau eine Berührung auf der Schulter spürt, ist C4 auch nicht betäubt. Das kann man also ausschließen. Aber wenn sie stark blutet, dann ist häufig das Erste, mir schwindelig und oder mir schlecht.
Ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie gerade auch nochmal angesprochen haben. Auch den Tipp mit der hohen Spinalen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja jetzt seit 4 Jahren in der Klinik tätig und mir war das nicht so bewusst, wie Sie das gerade so ganz klar gesagt haben. Also von daher, ich bin da auf jeden Fall auch als Assistenzärztin oder Ärztin in Weiterbildung sehr dankbar für solche Tipps und unsere HörerInnen mit Sicherheit auch.
Ja, das ist ein nächster Punkt, um bei PPH zu bleiben. Wir kommen nachher auf das Carbetocin zu sprechen. Und bis zu 10% der Patientinnen, die Carbetocin bekommen, haben einen metallischen Geschmack im Mund. Anästhesist denkt bei dem metallischen Geschmack erstmal an eine hohe Spinale.
Genau.
Das muss man deshalb, spätestens da, muss man das mit dem Ellbogen bewegen und mit der Sensibilität im Schulterbereich nochmal testen.
Ganz, ganz guter Hinweis. Ich würde gerne mal auf Risikogruppen zu sprechen kommen. Und zwar ist in der Leitlinie sind da so 4 T's in Anführungszeichen als Risikogruppen benannt. Und vielleicht können wir die einfach noch einmal genauer beleuchten. Tonus, Tissue, Trauma und Thrombin. Und wofür das Ganze steht.
Ja, das sind die englischen Bezeichnungen dafür. Das erste ist die Atonie. Wie gesagt, 2/3, sicherlich eher 60-80% der Patientinnen sind für eine PPH im Risiko. Wir wissen mittlerweile, dass jegliche Manipulation am Uterus, die zu einer Narbenbildung im Bereich der Muskulatur führt. Und das ist beispielsweise häufig der Fall nach einer Kürette. Genauso nach irgendeiner Operation am Uterus, das heißt auch nach jeder Sektio, es ein signifikant erhöhtes Risiko gibt, dass die Kontraktion des Myometriums gestört ist durch dieses Narbengewebe, was ja funktionell kein Muskelgewebe mehr ist. Das heißt, alles, was Sie haben an Überdehnung des Uterus bei einer vorherigen Geburt, alles, was Sie haben, dass die Geburt sehr schnell oder sehr langsam ist, eine Dauerstimulation von Oxytocin zur Induktion oder Augmentation der Wehentätigkeit, alles das führt zu einer Veränderung des Tonus und damit zum Risiko einer Atonie. Das nächste ist Tissue, also Plazentareste. Das subsumiert sich nach neuer Definition unter dem Plazenta-Akreta-Spektrum.
Das heißt, dass der Mutterkuchen, also die Plazenta, die normalerweise ja
auf der Muscularis liegt, in diese reinwächst, beziehungsweise sogar durch die Muscularis durchwächst oder im schlimmsten Fall sogar in umliegendes Gewebe, zum Beispiel die Blase, einwächst. Oder aber, dass die Plazenta eben falsch lokalisiert ist, also vor dem Muttermund liegt, sodass das Kind nur durch die Plazenta zum Muttermund käme und bei einer Geburt also praktisch nur mit massiver Blutung durchtreten könnte auf natürlichem Weg. Das ist etwas, was man theoretisch im Ultraschall sehen sollte. De facto ist es so, dass es auch in Zentren immer wieder vorkam, dass das im Ultraschall übersät wird. Die nächste Blutungsursache, Trauma, heißt jegliche Verletzung im Bereich des Geburtsweges. Also das ist, so Verletzungen im Bereich des Dammes, Dammrisse und ähnliche sind gar nicht so selten. Das kann eine Ursache sein. Häufig ist das eine zusätzliche. Also häufig ist es so, dass im Bereich des Geburtswege ein kleinerer Riss entsteht. Das allein ist kein Problem. Wenn Sie aber eine starke Blutung haben und damit eine gestörte Gerinnung irgendwann bekommen, wobei ich vorab nochmal schon mal sagen will, eine gestörte Gerinnung ist kein initiales Zeichen für die weitaus größte Mehrheit der peripartalen Blutung. Wenn Sie also eine gestörte Gerinnung haben und zusätzlich einen Riss irgendwo im Bereich der Scheide oder des Damms, dann kann das natürlich auch sein. Und das vierte, ist eben diese Koagulopathie. Das vierte T ist Thrombin. Und da gibt es schwangerschaftsinduzierte Störungen. Also zum Beispiel ein intrauteriner Fruchttod, eine vorzeitige Plazentaablösung. Wir kommen sicherlich nachher nochmal drauf. Und es gibt andere, also bestimmte Medikamente, die die Patientin nimmt zum Beispiel, oder starke Blutungen. Wichtig in diesem Kontext ist, 2/3 der Frauen, die eine peripartale Blutung haben, haben keine Risikofaktoren. Aber dieses 1/3 der Frauen, die Risikofaktoren haben, sind für 2/3 der Transfusionen verantwortlich.
In meiner alten Klinik hat man den Fragebogen des Van-Willebrand-Netzwerkes sehr gut etabliert. Das finde ich ist eine super Maßnahme, weil ja die Frauen, die eine Koagulopathie haben, besser durch eine Anamnese zu erfassen sind oder sozusagen auch dann eben durch eine strukturierte Anamnese. Und die funktioniert am besten, wenn man eben nicht selber diese Fragen durchgeht, sondern wenn die Frau zu Hause irgendwann diesen Bogen ausgefüllt hat und der Anästhesist im Vorgespräch, wenn es dann eins gegeben hat, eben diesen Bogen oder auch der Geburtshelfer, wenn es diesen Bogen gibt, über diesen Fragebogen stolpert und da eben die hohe Punktzahl findet. Also das war in meiner alten Klinik in Lübeck ein wunderbar etabliertes Mittel, allerdings auch nur, weil eine Gerinnungsambulanz direkt am Haus mit angegliedert war. Wenn ich jetzt in meiner jetzigen Klinik, die nur zum Termin gebärende gesunde Frauen mit Einlingsschwangerschaften sozusagen annimmt, da diesen Gerinnungsfragebogen etablieren will, führt das, glaube ich, zu mehr Komplikationen und in der Folge, weil eben die Anbindung an eine Gerinnungsambulanz fehlt, wo eben dann die auffälligen Patienten untersucht werden könnten. Ja, aber man müsste sie dann natürlich dahin schicken, in ein Zentrum, um sozusagen das zu vermeiden.
Ja, für uns Anästhesisten ist die mehr oder minder strukturierte Gerinnungsanamnese ja von entscheidender Bedeutung. Die sollte ja eigentlich vor jedem operativen Eingriff erfolgen. Und ganz besonders wichtig ist das in diesem Setting, weil wir ja wissen, oder Sie wissen, Sie können ohne Laborparameter bei einer schwangeren Patientin in den PDK legen. Was viele nicht so ganz genau wissen, ist, dass es dafür 2 Voraussetzungen gibt. Das erste ist ein unauffälliger Schwangerschaftsverlauf, den erfahren Sie von der Geburtshilfe. Aber das zweite ist eine unauffällige Gerinnungsanamnese. Und die müssen Sie irgendwie dokumentieren. Beispielsweise, wir haben das so etabliert, dass die Patientinnen, die zum Kreissaalbesuch kommen, also es ist wohl so, dass fast alle Frauen, zumindest die geplant irgendwo entbinden, sich vorher den Kreißsaal angucken, dass die diesen Fragebogen bekommen.
Ja.
Dann können die nämlich auch entspannt zu Hause ausfüllen.
Ja, finde ich auch.
Deshalb ist das für uns ganz unabhängig davon, welche Art von Geburtshilfe sie machen, für die Anlage des PDKs hilfreich und darüber hinaus auch für die Fragestellung, gibt es Risikofaktoren für Blutungen?
Ja. Also ich stellte die 3 großen Fragen, so große Hämatome, Nachbluten nach Operation und nach dem Zahnarzt. Aber das ist natürlich im Vergleich zu diesem strukturierten Anamnesebogen nur eine sehr oberflächliche Befragung vor einem PDK.
Keine Frage. Jetzt, wo wir gerade so unter uns sind. Klassisch ist ja die Frage in der Gerinnungsanamnese nach der Regelanamnese. Wie lange darf denn, ich frage jetzt mal Herrn Käbler als Mann, wie lange darf denn normalerweise eine Frau bluten? Wie viele Vorlagen oder Tampons darf sie pro Tag benutzen?
Das ist eine sehr unfaire Frage.
Ja, ich weiß.
Also würde jetzt behaupten, nicht über eine Woche, also nicht über 7 Tage. Und die Wechsel der Vorlagen oder der Tampons würde ich nicht über 4 pro Tag, das ist, aber.
Da gibt's sehr unterschiedliche Größen,
ja. Jan. Richtig, aber.
Ja, aber das ist,
da kann
das,
ich mir jetzt das ist nämlich, rausreden.
Das ist der springende Punkt. Wir haben als Männer davon überhaupt keine richtig, Ahnung.
Das, ja? Das war rein.
Das, deshalb habe ich diese fiese Frage gestellt. De facto ist es so, eigentlich sollten die Regelblutungen nicht länger als 5 Tage dauern. Und die Frau sollte nicht mehr als 6-7 Vorlagen pro Tag benutzen. Nun ist es aber so, wenn eine Frau das erste Mal ihre Regelblutung kriegt mit, sagen wir mal, 11 und seitdem weiß, das dauert immer 8 Tage, dann ist das für sie nichts Ungewöhnliches.
Ja.
Das ist das große Problem dabei. Das zweite Problem ist die Frage, das ist eine Frage, die ich von Hämostasiologen bekommen habe, können sie während ihrer Regelblutung eine weiße Jeans tragen? Sie werden sich wundern, es gibt eine ganze Menge Frauen, die sagen, das geht nicht. Ohne dass sie meinen, dass es damit ein Problem gibt.
Mhm.
Das ist der Grund dafür, dass das Durchschnittsalter für die Diagnose Menorrhagie, also zu starke und vermehrte Regelblutung, ist 35 bei uns. Das heißt, dann hat die Frau seit über 20 Jahren ihre Regelblutung, bis tatsächlich mal nachgewiesen wird, dass das für sie individuell vielleicht nicht außergewöhnlich ist, aber nicht der Norm entspricht. Also deshalb ist so eine strukturierte Gerinnungsanamnese wichtig. Das gilt übrigens natürlich nicht, wenn die Frau aus welchem Grund auch immer irgendwelche die Pille nimmt, ja, an Hormonpräparate nimmt, ja, Kontrazeptiva nimmt.
Mhm.
Ganz wichtiger Punkt. Diese 5 bis maximal 7 Tage sind wichtig und maximal 6-7 Vorlagen. Das ist so die Größenordnung.
Wenn wir nochmal zurückkommen auf das Plazenta-Akreta-Spektrum, ist es ja so, dass man das eigentlich in der Sonographie theoretisch diagnostizieren sollte im 2. Trimenon. Und jetzt in der Leitlinie noch genannt wurde, dass man eine Inzidenz von 1 zu 530 hat. Das finde ich extrem viel,
ja,
muss ich sagen, auf die Geburten gesehen.
Wobei das natürlich wirklich ein Spektrum ist. Eine Plazenta percreta, acreta, increta ist was völlig unterschiedliches. Plazenta previa ist wieder was anderes. Man sollte das sehen im Ultraschall. Allerdings, wie gesagt, es ist auch so, dass selbst in Zentren, na sagen wir mal, 30% der Fälle nicht optimal gesehen werden. De facto ist es aber so, aus den vorhin erwähnten Gründen bei der Atonie, dass Plazenta PAS nimmt zu. Die Zahl wird immer mehr. Was auch dazu kommt, dass wir ja eine Sektiorate haben, die hier in Deutschland, die irgendwo so bei 30-35% liegt. Und es gibt jetzt unterschiedliche Aussagen, was die Gynäkologen sagen, aber die meisten Geburtshelfer sagen, so irgendwas um 15% wäre wahrscheinlich physiologisch.
15% Sektiorate.
Wäre so etwa physiologisch, irgendwo zwischen 15% und 20%. Aber da gibt es unterschiedliche Zahlen. Aber wir sind in einigen Bereichen doppelt so hoch. Mhm. Also wir haben beispielsweise bei uns in Köln eine Zeit lang sehr viele Frauen gehabt aus der Medienbranche. Und da gibt es Wunschsektionen.
Mhm. Ja. Okay. Also dadurch ist die Zahl schon auch hoch. Es ist nicht alles nur medizinisch indiziert.
Ja, also es kommt zu Veränderungen der Muskulatur. Nächster Punkt ist das zunehmende Alter. Also für Akademikerinnen ist das, ich glaube, 35 mittlerweile, das für die erste Geburt das Alter. Das heißt, eventuell gab es mal eine Curettage in der Anamnese oder irgendwas Ähnliches. Das führt alles zu einem erhöhten Risiko. Das heißt nicht, dass jede Frau, die das hinter sich hat, eine PPH hat. Also wir sprechen hier wirklich über ein Problem, was für die meisten Frauen nicht auftritt. Aber es ist halt nicht so ganz selten, wie wir dachten.
Okay, nur um das nochmal sozusagen zu komplettieren. Die Klassifikation habe ich nochmal rausgeschrieben. Plazenta acreta 62% ungefähr. Die Plazentazotten reichen bis ans Myometrium heran. Plazenta increta, die Plazentazotten durchwachsen sogar das gesamte Myometrium. Und percreta ungefähr 22%. Da reichen die Plazentazotten sogar bis in die Serosa. Dann kann man sich vorstellen, dass davon natürlich ein erhöhtes Blutungsrisiko ausgeht.
Also die Plazenta wird ja normalerweise mit der Nabelschnur abgestoßen. Und wenn die sich nicht gegen die Muskulatur bewegen lässt, weil sie mit dieser Muskulatur verwachsen ist, dann führt das dazu, dass es zu massiven Blutungen kommt. Und die Plazenta-Reste in der Muskulatur verhindern, dass sich die Muscularis zusammenziehen kann. Deshalb wird auch immer wieder, die wissen das in den Kreissälen, es wird geschallt und im Zweifelsfall nachkurritiert, damit die Plazenta-Reste rauskommen.
Und an diesem Punkt sozusagen, nachdem die Plazenta komplett auch bei einer Sektion entfernt wurde, ist bei mir auch immer dieser Blick über das Tuch und die Frage danach, ich meine, man sieht ja in der Regel nicht, was die Operateure dort operieren, weil das allein vom Winkel her für uns von der Anästhesie-Seite schwierig ist, aber durchaus mal zu fragen, wie die Kontraktion des Uterus denn ist, ob das irgendwie gut ist oder schlecht, weil im Zweifelsfall muss man ja Chirurgen öfter mal darauf hinweisen, zu sagen, wenn irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also der Team-Aspekt wird von allen Publikationen, von allen Leitlinien, insbesondere beim PPH, wie übrigens auch beim Polytrauma, ganz stark betont. Also de facto ist es ja so, wir geben das Oxytocin, spritzen die Anästhesisten, aber wir haben keinerlei Möglichkeit, die Wirkung dieses Medikamentes zu überprüfen. Das heißt, wir müssen die Kollegen, die Kolleginnen fragen, funktioniert das? Und das sollten sie wirklich fest etablieren, dass sie 2-3 Minuten, nachdem das Oxytocin drin ist, fragen, wie ist es denn? Kontrahiert sich der Uterus? Eine Rückkopplung geben. Genauso, wie sie sagen sollen, die Patientin hat Kreislaufprobleme oder ich habe hier ein Beatmungsproblem oder irgendwas ist nicht in Ordnung. Es ist genauso schlecht, wenn der Anästhesist mitkriegt, dass es blutet, dadurch, dass er dieses Geräusch vom Sauger hört. Ja?
Ja,
das ist teilweise nachvollziehbar, weil der Operateur ja durchaus gestresst sein kann. Aber prinzipiell ist das etwas, was man miteinander kommunizieren sollte. Und das Kommunizieren ist manchmal noch ein bisschen ausbaufähig. Aber der Teamgedanke ist von erheblicher Bedeutung. Da gehört auch die Hebamme dazu. Also die Hebammen können Ihnen viel besser sagen als die meisten Geburtshelfer, wie es dieser Frau im Moment geht, wenn sie zum Beispiel in PDK liegen. Ja. Die Hebamme sagt dem Anästhesisten, die braucht kein PDK mehr, der Muttermund ist schon auf. Also absolut. Das machen wir ja nicht selbst. Deshalb, wir sind abhängig davon, dass wir miteinander kommunizieren. Und Team heißt nicht toll, ein anderer macht's.
Ich finde, das ganz Besondere an dieser Ampel ist eben auch, dass man dadurch, dass man das definiert ist, wer für was zuständig ist, immer genau wissen kann, wo der andere sich gerade befindet und oder wissen sollte, um genau diese Kommunikation durchzuführen. Das heißt, in dem Moment, wo sozusagen die Blutung in den gelben Bereich rutscht, dass man sich darüber gemeinsam als Team unterhält, haben wir an die 4 Ts gedacht und haben wir alles da ausgeschlossen. Gab es eine Geburtsverletzung? Gab es ist der Uterus kontrahiert oder nicht? Das heißt, all das, wo Kommunikation notwendig ist, kann man genau in dem Moment ansprechen, wenn man eben sich vor Augen führt, eben was, in welchem Stadium sind wir und was ist die jeweilige Aufgabe des Teams und welcher Teil des Teams macht was. So. Und das dadurch, dass das so stark zugeordnet ist, finde ich das sehr gut, dass man eben über das Tuch guckt. Und das ist ja ganz wichtig.
Im grünen Bereich dieser Karte ist ja dieser kleine Pfeil zwischen Geburtshilfe und Anästhesie, der soll halt den Teamgedanken nochmal symbolisieren.
Es gibt aber ja auch ganz ohne Risikofaktoren, über die wir jetzt in der letzten Phase dieses Gesprächs gesprochen haben, eine PPH. Ja. Unter anderem gibt es zum Beispiel auch möglicherweise Bleeding Disorders, die im Zweifelsfall gar nicht vorher genannt wurden oder die gar nicht vorher aufgefallen sind. Die sind nicht unbedingt immer häufig. Also da steht auf Ihren Folien auch Rare Bleeding Disorders. Vielleicht können wir trotzdem einen kurzen Moment uns damit beschäftigen.
Also es gibt ja eine ganze Menge von möglichen angeborenen Gerinnungsstörungen. Die meisten sind den Patientinnen bekannt und praktisch alle führen dazu, dass die Patientin Schwierigkeiten hat, schwanger zu werden. Dann ist es so, dass die überwiegende Mehrzahl der Gerinnungsfaktoren während der Schwangerschaft steigt, sodass, wenn die Frau denn mal schwanger ist und die ersten 3 Monate überstanden hat und dann sich eine normale Schwangerschaft weiterentwickelt, es bei den angeborenen Gerinnungsstörungen ein Risiko gibt, aber bei dem Typ 1 von Willebrand zum Beispiel meistens nicht. De facto ist es allerdings so, dass der Anstieg beim von Willebrand-Faktor während der Schwangerschaft abhängig vom Ausgangsspiegel ist. Mhm. Sodass auch nicht notwendigerweise jeder Typ 1 von Willebrand am Ende der Schwangerschaft keine Probleme mehr macht. Was aber allem wieder vereint ist, dass es ein deutlich erhöhtes Risiko gibt, nach der Geburt sekundäre Blutungen zu haben. Und das gilt für sowohl für die Patientinnen, die einen Willebrand haben, als auch die mit den seltenen Gerinnungsstörungen. Vielleicht ein wichtiger Punkt nochmal, ganz unabhängig von den seltenen Gerinnungsstörungen. Wir haben gerade in diesem Jahr eine Studie aus Frankreich bekommen, Periopis heißt die. Dort wurde die HB-Konzentration aller möglichen operativen Fächer präoperativ getestet. Und es stellte sich heraus, dass in Frankreich mehr als 35% der Frauen zum Termin einen HB unter 11 hatten. Und unter 11 ist laut WHO die Definition für Anämie in der Schwangerschaft. Ja, nicht schwangere Frau 12, nicht schwangerer Mann 13 und schwangere Frau 11. In dieser Studie waren mehr als 35% der Frauen darunter. Wichtig ist, die Frauen haben ja im Regelfall einen Geburtspass und in dem Geburtspass gibt es ein Faltblatt. In diesem Faltblatt wird normalerweise 3-mal im Verlauf der Schwangerschaft ein HB bestimmt.
Sie meinen gerade den Mutterpass?
Genau, den Mutterpass. Und wenn der erste Wert 12 war, der zweite Wert 11 war und der dritte Wert 9 war und nichts passiert ist, dann ist schon irgendwas schiefgelaufen. Mhm. Und immerhin ist bei einem guten Drittel der Patientinnen in Frankreich das der Fall. Es gibt diese Daten aus Deutschland nicht, aber ich glaube nicht, dass das wesentlich anders ist.
Darf ich fragen, ob man weiß, warum die dann diese Anämie haben? Also so viele?
Ja, also ist beispielsweise der Klassiker ist hier in diesem Fall die Eisenmangelanämie, wie in den anderen Fällen auch. Es ist hochgerechnet worden, dass eine Frau während einer Schwangerschaft bis zu 3 Gramm Eisen mehr braucht für den Aufbau der Plazenta und für die Entwicklung des Kindes. Und das ist so der Klassiker, den man feststellen kann. Der einzige Unterschied, den sie normalerweise haben, ist, wenn sie das feststellen in der 24. Schwangerschaftswoche beispielsweise, haben sie ja noch mehrere Monate Zeit, das zu substituieren. Das heißt, wenn man aktiv danach guckt, ich weiß, dass zum Beispiel der Professor Kranke in Würzburg das sehr, sehr intensiv macht, wenn man danach guckt und in den Mutterpass guckt und diese Werte oder auf diese Werte reagiert, dann gibt es da ganz viele Möglichkeiten.
Jetzt bin ich ja die einzige wahrscheinlich Kinderlose in dieser Runde, vermute ich. Und dementsprechend wäre meine Frage, wann sozusagen die Paare sich dann in der Klinik denn dort im Kreißsaal vorstellen und ob man das da nicht gleich mit, wie mit dem Fragebogen, den Jan eben gerade angesprochen hat, gleich mit checken könnte. Also zumindest dann hätte man wahrscheinlich schon 2 Werte, weil das wird ja jetzt nicht irgendwie innerhalb des 4. Monats sein. Oder?
Ja, doch, es gibt bestimmte Termine für die Vorsorgeuntersuchungen bei der Schwangerschaft. Bei diesen Vorsorgeuntersuchungen wird unter anderem Blut abgenommen und da kann man das dann einfach feststellen.
Aber das müsste, glaube ich, der niedergelassene Gynäkologe
mit. Das macht nicht die Klinik, weil die Klinik sieht die Patientin im Regelfall, sei denn es sind Risikopatientinnen, sieht die Patientin im Regelfall nur zur Geburt.
Okay. Wir haben schon von Risikopatientinnen jetzt gerade gesprochen. Kongenitale Herzfehler gehören da wahrscheinlich auch zu. Auch das wird kurz genannt.
Das ist eine der Folien. Also es ist so, dass wir in Deutschland seit etwa 2015 mehr Erwachsene mit angeborenem Herzfehler haben, als dass wir Kinder haben. Und es war so, dass bis vor etwa 10 Jahren die Frauen mit angeborenem Herzfehler, je nachdem, was sie für einen hatten, ihnen empfohlen wurde, nicht schwanger zu werden. Das hat sich mittlerweile geändert. Die Leute, die in der Kardioanästhesie waren und die Kinder Kardio gemacht haben, wissen das. Es werden immer mehr operiert, immer besser sind die Überlebenschancen. Und das Ganze läuft so seit 20, 25 Jahren auf ganz gutem Niveau. Das heißt, die Frauen, die vor 25 Jahren am Herz operiert wurden, sind jetzt so in dem Alter, wo sie Kinder kriegen wollen. Und es werden immer mehr, die das machen. Also wir haben mittlerweile an den Schwerpunktkrankenhäusern bei uns beispielsweise einen extraen schwangeren Risikobord für diese Frauen. Und wir haben bei uns etwa 6, 8 Frauen pro Jahr, die tatsächlich ihre Entbindung in der Kardiochirurgie im Herz-OP machen. Mhm. Das gilt insbesondere für die Patientinnen mit einem Single-Ventrikel, also mit einer Fontanzirkulation.
Sowas machen wir selten.
Aber ist sozusagen die Geburt das, was kritisch ist, oder ist schon die Umstellung in der Schwangerschaft das
was ist eine der wichtigen
für diese Frauen kritisch werden kann? Also natürlich glaube ich, die Geburt, also zumindest eine Spontangeburt, natürlich eine Situation in Extremo herausrufen kann. Das ist, glaube ich, allen klar. Aber gerade so vorher,
ganz
die
entscheidend.
Umstellungen sind ja auch schon.
Das ist eine der wichtigsten Fragen. Also nach meiner Erfahrung ist es so, wenn die Frau ihre Schwangerschaft bis zum, also erstmal noch auf physiologischem Weg schwanger geworden ist und dann ihre Schwangerschaft bis zum Termin ausgetragen hat, ist das per se schon mal ein gutes Zeichen. De facto ist es aber so, dass gerade die Single-Ventrikel-Patientinnen, die ja eine passive Lungendurchblutung haben, das heißt, sie haben nur ein Ventrikel und der Ventrikel pumpt in den Körperkreislauf. Die Lungendurchblutung ist passiv. Wenn sie dann stark pressen, so galt es bis vor kurzem als absolutes No-Go, dass diese Frauen Wehen kriegen dürfen, weil sie dann die Lungendurchblutung mehr oder minder ausschalten. Mittlerweile hat man festgestellt, dass es da auch sehr variable Ausprägungen gibt. Aber wie gesagt, wir machen bei uns etwa 6, 8 im Jahr, die in der Kardiochirurgie entbinden.
Und dann mit Sektio in Spinala?
So, mit Sektio in Pedica.
In Pedica.
Okay. Also wir machen das so, dass wir den in der Arterie legen, dass wir den ZVK legen und dann die PDK langsam aufspritzen. Und theoretisch ist es so, je nachdem wie risikoreich das ist, sollten sie dann sogar zumindest die Drähte für die HLM vorlegen in die Leiste.
Okay.
Das machen wir aber nur relativ selten, da muss man ehrlich sagen.
Spannend. Also ich kann mich selber an keinen Fall erinnern. Ich weiß, dass es einmal einen Fall gab bei einer Patientin, die auch, ich weiß den Kasus insgesamt nicht mehr, aber die auch in der Tat im Herzsaal dann am Ende landete. Aber das muss dann einfach in speziellen Zentren behandelt werden, die dafür ausgelegt sind, muss man einfach sagen.
Das ist ein wichtiger Punkt. Geplant sollte sowas nur in entsprechenden Zentren stattfinden, wenn sie nun nicht anders können, weil die Patientin plötzlich bei Ihnen aufschlägt, dann sollten Sie versuchen, einen Anästhesisten zu kriegen, der ein bisschen Kardiochirurgie-Erfahrung hat und eine Wacharterie legen, vielleicht ein ZVK legen und ein PDK langsam aufspritzen. Wie gesagt, wir haben bis jetzt immer Glück gehabt, aber das ist eine statistische Frage.
Okay, vielleicht sprechen wir einfach noch mal kurz darüber, was man generell noch an Vorbereitung, ganz unabhängig von jetzt kongenitalen Herzfehlerpatientinnen, machen sollte. Also gerade wenn es so um Blutentnahmen vorher geht, gibt es ja auch eine von ihren Folien, die so ein bisschen erklärt, wann wir welche Blutentnahmen bzw. EKs kreuzen und so weiter machen sollten.
Es gibt eine S1-Leitlinie, die geburtshilfliche Analgesie und Anästhesie. Also S1 heißt, das ist ein Expertenkonsensus. Und dort wird festgelegt, dass im Rahmen der Schwangerschaft und zwar schon bei Ausstellung des Mutterpasses und in der 26. Woche eine Blutgruppenbestimmung und ein Antikörpersuchtest durchgeführt wird. Und dann wird spezifiziert, wenn das unauffällig ist, dann braucht man auch keine weiteren Untersuchungen durchzuführen zur Geburt. Wenn es da aber irgendwelche Risikokonstellationen gibt, dann muss man frühzeitig eine weitere Diagnostik betreiben. Mhm. Genauso, wenn wir Risikofaktoren in der Blutgruppe haben, wenn wir seltene Blutgruppen haben, wenn wir irgendwelche Antikörper haben, dann muss man das frühzeitig klären. Der entscheidende Punkt ist, so etwas sollte eigentlich nicht auffallen, wenn Sie Ihre Patientin zum ersten Mal sehen, weil Sie ihr gerade eine Spinalanästhesie legen.
Wichtiger Hinweis.
Das ist ein wichtiger Hinweis. Bezüglich der Risikofaktoren und wann kreuze ich denn was, gibt es in der Literatur sehr wenig. Das Einzige, was es gibt, ist aus Kalifornien. Da gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich mittlerweile seit über 10 Jahren sehr intensiv damit beschäftigt. Das Teil nennt sich California Maternal Quality Care Collaborative. Und die haben Fragebogen gemacht und alles Mögliche gemacht. Die haben eine eigene Haus-Homepage, sehr ausführlich. Und die haben festgelegt bestimmte Risikogruppen. Und die niedrige Risikogruppe, da sollte man einfach nur eine Blutprobe abnehmen, nicht mal unbedingt eine Kreuzprobe machen. Bei dem mittleren Risiko sollten Sie eine Blutgruppentestung, also eine AB0-Testung und einen Antikörpertest machen. Und bei den Hochrisikopatientinnen sollten Sie Konserven vorbehalten. Das heißt, die sollten da sein. Interessant ist, das gibt es mittlerweile in der 3. Version dieser Tabelle. Und die Hochrisikogruppe wird immer größer. Es werden immer mehr Leute, immer mehr Patientinnen in diese Hochrisikogruppe gelegt.
Was natürlich schwierig ist, weil wir ja immer von unseren Blutbanken den Hinweis bekommen, dass eigentlich die EK-Knappheit immer größer wird, ne?
Ja, also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Sie in einem Krankenhaus sind, das eine eigene Blutbank hat, dann können Sie mit diesen Dingen ganz anders umgehen, als wenn Sie in einem Krankenhaus sind, wo der, sagen wir mal, 4-0-Negativ-Konserven da sind und alles andere kommt in der Dreiviertelstunde mit dem Taxi, wenn es nicht gerade regnet, schneit, zu kalt ist, zu warm ist oder windet. Das ist halt etwas, was man grundlegend bei der Erstellung eines Algorithmuses, der immer angepasst sein muss an das eigene Haus, berücksichtigen muss. Es ist was völlig anderes, also ich sage, ich brauche Blut und dann kriege ich das. Nicht mehr unbegrenzt, aber wir haben eine eigene Blutbank. Und da ist, irgendwas kriegen wir immer. Und im Zweifelsfall haben wir Leute, die sich darauf spezialisiert haben, nämlich Transfusionsmediziner, die sagen, das ist zwar nicht optimal, dass ich dir das jetzt gebe, aber es ist besser als gar nichts. Wenn Sie nur 4-0-Negativ-Konserven haben in Ihrem Krankenhaus, dann ist es, wenn Sie Pech haben, für eine PPH sehr wenig.
Ja. Ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich kenne es ehrlich gesagt auch nur mit einer eigenen Blutbank, aber Jan, du hast auch schon in Häusern gearbeitet.
Man lernt damit genauso zu arbeiten, wie es gesagt worden ist. Das heißt, sobald in irgendeiner Art und Weise eine rechtzeitige Planung notwendig ist und möglich ist, wird diese Planung gemacht. Aber was ich jetzt gerade an dieser Tabelle gesehen habe, dass schon bei sozusagen einer stattgehabten Sektio begonnen wird, Kreuzblut und Antigentests zu machen, Antikörpersuche zu machen, das kenne ich erst nach Re-Sektio, also nach der zweiten Sektio oder stattgehabten Sektio. Insofern ist es sicherlich sinnvoll, sich da immer wieder zu rekapitulieren und das wieder vor Augen zu führen, was wann gemacht werden soll. Aber in meinem Haus ist es so, dass mehr als diese 4 Konserven da sind. Also es gibt auch spezielle Blutgruppenkonserven jeweils vorrätig. Was das große Problem sind Thrombozytenkonzentrate, die dauern.
Das ist sehr häufig der Fall.
Stunden.
Aber eine Stunde kann lang sein.
Minirin.
Stunden, also anderthalb Minirin. Oder sowas.
Kleiner Tipp, Minirin.
Ja?
Ja. Gut, wir kommen noch einmal weiter zu einem Nerd-Fact, den ich mir noch aufgeschrieben habe, den ich aus Ihren Folien habe, Herr Dr. Lier, und zwar die Blutgruppe 0 oder A2 hat eine 25%ig niedrigere von Willebrand-Faktor oder Faktor 8 Spiegelrate und dadurch auch eine höhere PPH-Rate. Das finde ich spannend.
Ja, das ist nicht nur für PPH so, das ist alle Patienten mit der Blutgruppe 0 haben geringere Aktivitäten. Das sollte normalerweise kein Problem sein, aber wenn Sie halt schwierige Punkte haben, kann das schon problematisch werden. Es gibt jetzt auch die ersten Studien, die das als Risiko für normale, also nicht nur geburtshilfliche Operationen ansehen, aber die Datenlage ist da sehr heterogen. Man muss es einfach nur im Hinterkopf haben. Ne? De facto ist es so, dass es mehrere Studien gibt, die zeigen, dass Patientinnen mit der Blutgruppe 0 mehr und häufiger bluten als Patientinnen mit anderen Blutgruppen.
Und dann könnte es auch zu einer sogenannten Massivtransfusion kommen. Können Sie uns das auch nochmal erklären?
Naja, Massivtransfusion ist eigentlich das, was man vermeiden will in allen Settings. Massivtransfusion wurde ja immer definiert als mindestens 10 EKs pro 24 Stunden. Aber die wenigsten Leute bluten 24 Stunden lang. Das heißt, wenn sie verbluten, dann verbluten sie in deutlich kürzerer Zeit. Deshalb sollte diese alte Definition, die aus dem Vietnamkrieg übrigens stammt, aus dem Jahre 1971, die sollte verlassen werden. Und für die klinische Arbeit und nicht nur in der Geburtshilfe heißt es, wenn Sie einen Patienten haben, einen erwachsenen Patienten, der innerhalb einer Stunde mehr als 3 bis 4 EKs braucht, dann sollten Sie von einer Massivtransfusion ausgehen. Dieser Wert 3 bis 4 ist sehr gut evaluiert, allerdings aus dem Trauma-Setting und nicht für das Setting PPH.
Wobei da ja auch nochmal zu erwähnen ist, dass die neue Leitlinie empfiehlt, dann auch maschinelle Autotransfusionen zu verwenden, sobald sozusagen Fruchtwasser abgegangen ist und entfernt worden ist aus dem Situs, dass man dann eben beginnt, Blut zu sammeln und gegebenenfalls zu retransfusionieren.
Ja, wenn wir das Thema jetzt schon starten, da hat sich in der 2022 im Vergleich zur 2016er Version einiges getan. Also prinzipiell ist es so, wenn Sie eine maschinelle Autotransfusion oder einen Cell Saver benutzen. Cell Saver ist übrigens ein Eigennamen, was ich bis vor kurzem auch nicht wusste. Deshalb heißt das jetzt MAT, maschinelle Autotransfusion. Wenn Sie das benutzen, dann benutzen Sie das wie immer im OP nur zum Sammeln. Also Sie bauen nur das Reservoir auf. Und wenn Sie dann das Blut zurückgeben, dann bauen Sie die Glocke und das Schlauchsystem zusätzlich auf. Es gibt eine große Studie aus dem geburtshilflichen Setting. De facto sind es 3 Studien, die in der Leitlinie eingegangen ist. Mittlerweile gibt es noch eine 4. große. Und die erste Studie davon hat gezeigt, dass wenn Sie standardmäßig eine maschinelle Autotransfusion benutzen bei geburtshilflichen Blutungen, können Sie 200, 250 Milliliter retransfundieren. Das rechnet sich nicht. Deshalb sagt die Leitlinie auch eindeutig maschinelle Autotransfusion bei Risikopatientinnen. Man muss halt insbesondere, wenn Sie mit dem System vertraut sind, wenn Sie zum Beispiel in einem Zentral-OP auch entbinden, daran denken, dass Sie im Zweifelsfall, wenn es blutet, das Teil aufbauen.
Eben.
Weil das ist ja eigene ganz, Blut.
Das ist auch eine ganz typische Herangehensweise, die Sie sagen, dass man ja eben das Blut auch einfach erst sammeln kann. Und das kann man ja in der speziellen Reservoir auch ohne, dass das Gerät vor Ort da sein muss. Und das sozusagen als Vorstufe.
Ja,
also in meinem Kreis muss viel herangeschafft werden und das maschinelle Autotransfusionsgerät wäre auch ein Teil dessen, das über den Fahrstuhl aus dem Zentral-OP herangebracht werden müsste.
Man muss einfach dran denken.
Ne? Ja.
Wenn Sie das so machen, das steht übrigens im Text dieser großen Studie, dann ist es kostendeckend. Wenn Sie immer alles aufbauen, dann ist das nicht kostendeckend.
Ja.
Wobei das natürlich abhängig ist, welches Gerät Sie haben, wie Ihre eigenen Kosten sind. Aber prinzipiell ist es so, etwa 35, 40% der Gesamtkosten ist Reservoir. Das heißt, sie sparen mehr als die Hälfte der Ausgaben, wenn sie nur das Reservoir benutzen und nicht die Glocke und das Schlauchsystem dazu bauen.
Ich kenne das ehrlicherweise sogar aus unserem Herzsaal so, also aus der Kardiochirurgie, dass wir auch erstmal nur sammeln, um...
Das ist eigentlich auch die normale Vorgehensweise für alle OPs.
Genau. Also natürlich, außer es gibt Kontraindikationen, Endokarditis und so weiter, das dann sammeln wir natürlich auch nicht. Okay.
Das wäre sonst ja auch nur herausgeschmissenes Geld.
Das stimmt, aber man könnte es aufbereiten und dann sehen, guck mal, man hätte es geben können. Nein, natürlich nicht. Das ist natürlich vollkommener Unsinn. Gut.
Dann kann man überlegen, was der größere Risikofaktor ist. Die Sepsis, die man induziert, oder der Blutverlust und der hämorrhagische Schock. Aber dann kommen wir schon in schwierige Diskussionen.
Ja, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber die Indikation für die maschinelle Autotransfusion wird immer größer. Also beispielsweise ist es ja so, das Blut des Patienten ist ja nicht nur an einer Stelle, sondern überall in seinem Körper. Also warum ist es denn so, wenn ich ihm dieses Blut, was überall in seinem Körper war, zurückgebe, dass er, wenn er irgendwo eine Infektion hat, warum sollte er die kriegen nur durch das Blut, was von mir kommt und nicht durch das Blut, was durch seine Venen läuft? Dann hat der Professor Fritsch beispielsweise eine große, große Studie gemacht, dass es tatsächlich so ist.
Wenn Sie MRT bei Tumoroperationen benutzen, dann haben Sie eine geringere Rate an Wiederauftreten des Tumors und eine Tendenz zu einer niedrigeren Sterblichkeit.
Also da ist im Moment sehr viel in der Bewegung. Das hat auch ein Ergebnis, das ist auch ein Ergebnis der Tatsache, dass wir ja immer weniger Blutspender haben und deshalb Blut zunehmend eine, nicht Mangel, aber eine nicht mehr unbegrenzt vorhandene Ressource ist.
Siehst du, Jan, dafür haben wir einen Oberarzt in dieser Runde. Ich würde gerne mal auf die Prophylaxe zu sprechen kommen. Es gibt ja durchaus prophylaktische Maßnahmen bei einer oder eine PPH zu vermeiden. Vielleicht können Sie uns darüber ein bisschen was erzählen.
Ja, das ist das, was man als aktive Leitung der Nachgeburtsperiode bezeichnet. Das waren ursprünglich 3 Punkte. Es war die frühzeitige Abnabelung, es war ein Zug an der Nabelschnur und es war die Gabe von Uterotonika. Mittlerweile hat sich das geändert. Also der erste Punkt ist, eine aktive Leitung der Nachgeburtsperiode soll durchgeführt werden. Das steht eindeutig in der Leitlinie. Bei jeder Geburt. Die frühe Abnabelung findet aber gar nicht mehr statt. Ein Zug an der Nabelschnur findet nur bei Sektios und dann nicht mehr kräftig, sondern vorsichtig statt. Sodass die aktive Leitung der Nachgeburtsperiode tatsächlich im Wesentlichen aus den Uterotonika besteht. Und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, da ist uns ein Fehler unterlaufen, weil in der Leitlinie haben wir eigentlich uns bemüht, die Formulierung soll, sollte, könnte für die Wertigkeit zu geben. Wir haben im Text eindeutig gesagt, dass die aktive Leitung der Nachgeburtsperiode stattfinden soll. Und dann gibt es eine konsensusbasierte Empfehlung. Ich zitiere mal, die heißt, zur medikamentösen Prophylaxe der PPH können Oxytocin oder Carbetocin als Kurzinfusion verwendet werden. Der Hintergrund, Sie können Oxytocin oder Carbetocin benutzen, aber eins von beiden sollen sie benutzen. Also streng genommen, wir versuchen das auch noch zu ändern, was aber relativ schwierig ist, weil das Ding schon veröffentlicht ist. Streng genommen müsste die Formulierung heißen, zur medikamentösen Prophylaxe der PPH sollen Oxytocin oder Carbetocin jeweils als Kurzinfusion verwendet werden.
Unsere circa 10.000 HörerInnen wissen das jetzt, dass das auf jeden Fall in der Leitlinie so heißen soll.
Das freut mich.
Ist doch schon mal gut.
Oxytocin, eine Ampulle?
Also.
Nun ist es so, dass eine Ampulle Oxytocin, wir haben ja eine Leitlinie für Österreich, Schweiz und Deutschland geschrieben und es leider verschiedene Ampullengrößen gibt, deshalb steht in der Leitlinie 3 bis 5 Einheiten. Weil es gibt Ampullen mit 3 Einheiten und es gibt Ampullen mit 5 Einheiten. Aber die Gabe ist eine Ampulle. Und die Gabe von Uterotonika soll, und das haben wir jetzt eindeutig formuliert und auch uns bemüht ist, in jedem Satz der Leitlinie so hinzukriegen, nicht mehr als Bolus geben. In der 2016er Version hatten wir noch geschrieben, Oxytocin als langsame Infusion. Aber ich kenne keinen Anästhesisten, der irgendwas über 6 Minuten spritzen kann. Deshalb steht jetzt immer als Kurzinfusion drin. Ganz wichtig, das gilt sowohl für das Oxytocin wie auch für das Capitocin. Wir haben insbesondere bei Bolusgaben hämodynamische Nebenwirkungen. Achten Sie mal drauf. So etwa die Hälfte der Frauen reagieren auf das Oxytocin gar nicht. Die andere Hälfte wird tachykard. Und dann sind da wirklich Frauen, die bei einer 120er Frequenz ST-Veränderung kriegen. Und das ist halt in der Literatur ausführlich beschrieben. Sowohl Oxytocin wie auch Capitocin gehören übrigens zu den Medikamenten, die QT-Veränderung machen, sind beide in der Liste drin. Interessant ist, sowohl Oxytocin und Capitocin wirken beide auf demselben Rezeptor. Der einzige Unterschied sind G-Protein gekoppelte Rezeptoren. Der einzige Unterschied ist, dass das Capitocin eben eine Halbwertszeit von einer guten halben Stunde hat. Das heißt, die brauchen es nur einmal zu geben und wenn es dann nicht funktioniert, dann bringt es nicht weiteres zu benutzen. Die Nebenwirkungen sind nicht wesentlich unterschiedlich, tendenziell vielleicht bei Capitocin eher geringer ausgeprägt als bei Oxytocin. Wichtig auch, Prostaglandine und Oxytocin oder Capitocin sollten nicht zusammengegeben werden. Das ist aber sowieso eher bei der Therapie nur, weil bis jetzt ist Capitocin ganz wichtig, nur für die Prophylaxe zugelassen. Es laufen aber im Moment mehrere Studien, um eine Zulassung für die Therapie zu bekommen.
Ist es nicht auch so, dass es nur für eine Intubationsnarkosensektion zugelassen ist?
Also nee, das hat sich geändert. Das hat sich erweitert, ja.
Ich wollte eben bei den Ampullengrößen noch genau das fragen, weil eine Ampulle, bei uns im OP gibt es Ampullen, Oxytocin mit 10 Einheiten in einer Ampulle. In der Tat.
Soweit ich wusste, gibt's die nicht mehr. Aber wenn Sie die noch haben, dann ist das was anderes. Also ich weiß, dass es die früher gab, also bei uns gibt's die nicht mehr.
Also zumindest nach meinem letzten Stand, mein letzter Gyndienst ist vielleicht ein, zwei Monate her, da gab es die noch.
Also es ist
und wir machen den.
Es ist so, dass sie die maximale Gabe 10 Einheiten sind, deshalb gab es das so. Und es ist so, dass sie für die Therapie, wenn sie Oxytocin therapeutisch geben, sie auch in dem Bereich von bis zu 40 Einheiten, 30 bis 40 Einheiten gehen können. Deshalb sind die großen Ampullen sicherlich sinnvoll.
Dafür sind sie auch bei uns.
Das ist was anderes als die prophylaktische Gabe. Und deshalb ist es auch relativ wichtig, darauf zu achten, dass die woanders liegen, dass sie nicht verwechselt werden. De facto ist es so, es gibt ganz gute Studien, die zeigen, für einen nicht stimulierten Uterus, also wenn sie nicht Oxytocin geben, um die Wehentätigkeit entweder anzuregen oder zu stabilisieren oder zu verstärken, dann brauchen sie etwa 0,3 Einheiten für eine Kontraktion. Wenn Sie einen stimulierten Uterus haben, brauchen Sie 3 Einheiten, also eine 10er-Potenz mehr. Weil das eben G-Protein gekoppelt sind, wie alle Katecholamine auch. Das sind die gleichen Rezeptorgruppen.
Also kann man eigentlich dann auch sagen, dass bei jeder Geburt im Rettungsdienst es sich schon anbietet, das Oxytocin direkt mit 3 Einheiten mitzugeben, auch prophylaktisch?
Wenn das Kind draußen ist, ja. Wenn das Kind geboren
nach
ist,
nach der Geburt,
dann ja.
Entschuldigung, das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen.
Nach der Geburt sollte man das machen. Allerdings Geburt im Rettungsdienst ist ja nun so ein Eigen, das ist ja das, wofür wir alle nur als Notärzte richtig Bammel haben. De facto ist es aber so, wenn die Geburt normal läuft, dann braucht's mich nicht. Wenn die Geburt nicht normal ist, dann braucht's einen Geburtshilfer und nicht einen Rettungsdienst.
Ja, und Diesel.
Haben Sie auf dem Notarzt Oxytocin?
Ja, also wir haben es auf dem NEF.
Gut. Aber wie gesagt, das Kind muss draußen sein.
Ja, so wie bei der Sektion eben auch.
Ja.
Ja. Nicht, dass sich jetzt irgendwer noch komische Gedanken macht irgendwie. Ich habe gehört, bei Geburt immer Oxytocin. Also das so sollte es nicht sein. Okay, gut, wir hatten dann Oxytocin und Capitocin für die Prophylaxe angesprochen und Methylergometrin meist in Kombination mit Oxytocin, steht zumindest so in der Leitlinie, macht auch Vasokonstriktion, aber auch konsekutiven Blutdruckabfall, ne?
Das ist dann in dem therapeutischen Bereich.
Ah, okay.
Bei der Prophylaxe ist es Capitocin oder okay. Oxytocin. Mhm. Die anderen Medikamente
sind alle therapeutisch.
Sind im Wesentlichen therapeutisch.
Ja. So wie auch die Tranexamsäure nur im therapeutischen Bereich genutzt wird.
Ich vermute, da kommen wir nachher nochmal drauf, ja.
Ich würde auch direkt überleiten in den therapeutischen Bereich, wenn Sie dazu keine Anmerkungen mehr haben. Ja?
Also das, was ich sagte, ist nicht ganz richtig. Also es gibt Kombinationspräparate aus Ergometrin und oder Misoprostol mit Oxytocin. Mhm. Die sind aber in Deutschland nicht zugelassen.
Ah, dann war das, was ich gelesen hatte.
Also so wird's, ja. Wird der Schuh okay. draus, ja. Die sind in Deutschland nicht zugelassen.
Okay. Und bei Misoprostol stand da in der Tat, was vielleicht dann auch, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, auch in Deutschland nicht zugelassen ist, aber als Off-Label rektal, oral, sublingual und bukale Verabreichung.
Ja.
400 bis 600 Mikrogramm.
Das ist richtig. In Deutschland nicht Mittel der ersten Wahl, aber wenn Sie beispielsweise mit Ärzte ohne Grenzen irgendwo im Entwicklungsländern sind, ist das was ganz anderes. Ja. Mhm. Das sind auch, also man muss ganz klar sagen, die Leitlinie, über die wir sprechen, ist eine Leitlinie, die für das Industrieland, die Industrienationen Deutschland, Österreich, Schweiz geschrieben ist. Wenn Sie mit Ärzte ohne Grenzen irgendwo sind, dann gelten viele dieser Dinge so nicht oder zumindest anders.
Ja, okay. Dann gehen wir jetzt aber weiter in den therapeutischen Bereich, den ich eben schon angesprochen habe. Also grundsätzlich, das hatten wir ja eben schon gesagt, Möglichkeiten, den Blutverlust zu messen, sind generell erstmal eher begrenzt, deswegen, weil auch diese visuelle Schätzung oft ungenau ist. Deswegen soll man eben die getränkten Unterlagen sammeln und wiegen. Und ich habe auch gesehen, dass es so Auffangbeutel gibt, die man sozusagen unterhalb des Unterkörpers, wie soll man das sagen,
bei der vaginalen Entbindung sitzt die Patientin oder liegt die Patientin auf diesen kalibrierten Beuteln. So dass man, wenn das Fruchtwasser weg ist, die Menge an Blut messen kann. Das ist relativ objektiv. Da gibt es verschiedene Hersteller, die das in Deutschland anbieten.
Wird das flächendeckend?
Ja, bei der Sektio kann der auch geklebt werden.
Bei der Sektio kann der auch geklebt werden. Das ist ein wichtiger Punkt. Der Blutverlust bei einer Sektio ist, nachdem der Uterus wieder genäht wurde, vaginal. Mhm. Und damit im Wesentlichen außerhalb unseres Sichtfeldes. Also als ich als Oberarzt in der Gyn war, habe ich eingeführt, dass die Leute, wenn der Uterus zu ist, mal unter den Tisch krabbeln und gucken, ob es da blutet. Weil das sehen sie nicht. Bei der Sektio ist das OP-Tuch darüber. Das heißt, sie müssen unter das OP-Tuch gucken, ganz wichtiger Punkt. Auch so zu groben.
Oder erst, wenn die Tücher ab sind.
Ja, also ich bin vorher runtergekrabbelt, wenn es geblutet hat.
Ja, ist gut.
Ganz wichtiger Punkt. Locker ein Liter mehr oder minder geronnenes Blut passt in die Vagina rein. Ja, also das ist eine ganze Menge Zeug. Vielleicht kommen wir nachher drauf. Ein wichtiger Punkt ist, wenn Sie nicht tatsächlich immer eine Hebamme dabei haben, sollten Sie als Anästhesist, wenn Sie die Patientin aus dem Sektio-OP in den Kreißsaal bringen, zwei Dinge machen. Das erste ist Tasten nach dem Uterus. Der Uterus soll nach Geburt auf Höhe des Bauchnabels sein. Den können Sie wunderbar durch die Bauchdecke tasten. Mhm. Der fühlt sich tatsächlich an wie eine Apfelsine, also so eine raue Oberfläche. Und der zweite Punkt ist, wenn Sie keine Hebamme dabei haben, keinen Geburtshelfer dabei haben, was ja durchaus stattfinden kann, dass Sie einmal, bevor Sie die Patientin in ihrem Kreißsaalbett lassen, dass Sie einmal oberhalb vom Schambein drücken und gucken, ob Blut aus der Scheide rauskommt. Wenn das der Fall ist, dann muss da sofort wieder eine Hebamme oder ein Geburtshelfer kommen. In einem optimalen Krankenhaus macht der Anästhesist das nicht. De facto ist es so, dass Sie nachts zwei Hebammen haben, die, wenn Sie Pech haben, für 5 oder 6 Patientinnen zuständig ist. Und es kann immer mal wieder vorkommen, dass der Anästhesist die Patientin allein in den Kreißsaalbett, ins Kreißsaalbett bringt aus dem OP und dann sollten sie danach gucken.
Ich habe gerade...
Also bei uns macht das, glaube ich, immer derjenige, der das OP-Tuch
abmacht. Ja, das ist im OP. Das,
genau in dem Moment,
wo es abgeht. Das ist im OP. Aber
genau.
Das sollte man... Also es gibt viele Berichte von Frauen, die in ihrem Kreißsaalzimmer, nicht im OP, sondern in ihrem Kreißsaalzimmer, ja. reanimationspflichtig wurde, weil kein Mensch unter die Bettdecke guckt. Ja?
Ja.
Das ist eben das Problem. Wenn Sie einen modernen Kreißsaal haben, dann sind die Monitore angeschlossen an eine zentrale Einheit. Dann ist das vielleicht was anderes. Aber das ist halt in den wenigsten Fällen der Fall. In den wenigsten Krankenhäusern. Deshalb ist das, finde ich, eine ganz gute Sache. Es ist übrigens auch sehr hilfreich zu gucken, dass der Anästhesist weiß, was ist denn da? Auch übrigens, wenn Sie Ihre Patientin nach einer starken Blutung auf der Intensivstation haben. Ja, das ist ja immer das Problem. Auf der Intensivstation ist eine gute Betreuung, aber da gibt es keine Hebammen. Im Kreißsaal ist eine schlechte Betreuung, aber da gibt es Hebammen.
Oder die sind, weit weg.
Also deshalb, also ich habe beispielsweise den Intensivschwestern das beigebracht, ja, gezeigt, wie ist das. Weil davon, das wissen die nicht. Einfach, man muss einfach, wenn sie oberhalb vom Schambein drücken und Blut aus der Scheide rauskommt, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Hallo. Ja. Oh, eine junge Zuhörerin.
Ja, das ist doch auch schön. Früh übt sich. gut, was muss vermieden werden? Da habe ich mir aufgeschrieben, Schockindex größer 0,9. Der Basic Stress sollte nicht über, also negativer als -6 sein und das Laktat nicht über 4 Millimol. Wie kriegen wir das denn hin?
Ja, also wir haben prinzipiell zwei Bereiche, die wir ganz einfach messen können, nämlich über das BGA. Mhm. Das eine ist, wenn Sie so wollen, die Voraussetzung, dass Gerinnung überhaupt stattfindet. Das ist eine Kerntemperatur, die über, sagen wir mal, 34 Grad sein sollte. Das ist ein pH-Wert, der über 7,2 sein sollte. Das ist eine ionisierte Calciumkonzentration, die im Bereich von 0,9 bis 1 sein sollte. Nur wenn das vorhanden ist, kann Gerinnung stattfinden. Das zweite, was wir haben, ist Perfusion. Eine gestörte Gerinnung, eine Koagulopathie, findet immer dann statt, wenn Sie eine zelluläre Perfusionsstörung haben. Der Haupttrigger für Gerinnungsstörungen sind einmal Hypoxie und Hypoperfusion. Einzeln oder kombiniert. Weil diese beiden Faktoren, einzeln oder kombiniert, führen dazu, dass TPA, also Gewebeplasminogenaktivator, aus dem Endothel freigesetzt wird und das triggert eine Hyperfibrinolyse. Das gilt nicht nur für peripatale Blutungen, das gilt für alle Blutungen. Das heißt, wenn ich Base-Excess und Laktat und wenn Sie so wollen, auch noch den CO2-Gap, also die Differenz zwischen der arteriellen und zentralvenösen PCO2s, wenn Sie das messen, dann haben Sie insbesondere mit Base-Excess und Laktat hervorragende Parameter, um die Perfusion auf zellulärer Ebene festzustellen. Und das ist das billigste, das einfachste und das schnellste Gerinnungsmanagement oder Monitoring, wenn Sie so wollen, nämlich eine BGA und eine Temperaturmesser. Hm.
Ist auch was wir hatten jetzt gerade das Wochenende taktische Medizin hier in der Nähe von Gießen und was relativ häufig vergessen wird, ist der Wärmeerhalt für die Gerinnung.
Ganz entscheidend. Das gilt auch für Polytraumata, aber es geht letztendlich, eigentlich sollte es so sein, dass jeder Patient, der eine Narkoseeinleitung kriegt, der mehr als eine Vigo und eine Lama kriegt, sollte während der Einleitung gewärmt werden.
Ja. In einer idealen Welt.
In einer idealen Welt. Ja, bei uns ist das, na, sagen wir mal, in 2/3 der Fällen so.
Das ist schon gut.
Das geht auch beispielsweise mit einem Bärhacker, wenn Sie PDK legen. Mhm. Wobei Sie da aufpassen, also manch, insbesondere die Männer, fangen dann stark an zu schwitzen, weil das zu warm wird. Aber prinzipiell sollte man das machen. Wärmeerhalt ist ganz entscheidend, auch für die Wundheilung übrigens.
Und wenn wir jetzt genau in die Therapie, wir hatten ja eben das Oxytocin schon angesprochen, nochmal reingehen. Wie sind wir da therapeutisch unterwegs?
Gut, also wir sind jetzt aus dem grünen Bereich schon mal in den gelben Bereich. Der wichtigste Punkt ist, PPH ist keine Diagnose, sondern PPH, peripatale Blutung, ist ein Symptom. Und es liegt in der Aufgabe dieses Teams festzustellen, warum die Patientin blutet. Und die Hauptursache ist, also die häufigste Ursache ist einfach die Atonie. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass der Uterus sich zusammenziehen kann. Und da ist es wieder an erster Stelle das Oxytocin. Wie gesagt, Capitocin ist nicht zugelassen. Und wir haben also eine prophylaktische Gabe von Oxytocin, die jeder kriegt, die jede kriegt. Und wenn es sein soll, dann gibt es zusätzlich eine Gabe von Oxytocin therapeutisch. Und die wird dann gegeben, wenn Sie glauben, es handelt sich um eine peripatale Blutung. Also in Rücksprache mit dem Geburtshelfer. Wieder dieselbe Dosis, eine Ampulle als Kurzinfusion und dann bis zu 40, also 10 bis 40 Einheiten als Dauertropfinfusion in einem Liter Kochsalz oder Vollelektrolytlösung. Beides wieder mit Monitorüberwachung. Der zweite Schritt, wenn das nicht ausreicht, wenn das gar nicht wirkt, Prostaglandine, und hier ist es in Deutschland in erster Linie so oder in den Industrienationen in erster Linie so, dass sie Sulprostone, also Nalador, benutzen. Nalador gibt es ausschließlich IV, während man Oxytocin auch IM geben kann, Capitocin übrigens auch, allerdings mit schlechterer Wirkung beides. Und das Nalador oder Sulprostone gibt es unterschiedliche Dosierungsempfehlungen. Im Beipackzettel steht eine eskalierende Schema, also immer höhere Dosen. Die Geburtshelfer der Leitlinie empfehlen ein deeskalierendes Schema, also mit der hohen Dosis anfangen. Das ist aber eine Entscheidung, die Ihr geburtshilflicher Chef treffen muss. Was ich nur für sehr wichtig halte, ist, dass auch die Anästhesieschwester wissen muss, was ist Nalador, wo liegt das und wie ziehe ich das auf. Kombination von Prostaglandin, also Sulprostone, Nalador plus Oxytocin sollte man nicht machen. Und um auf das Metergin, also das Methylergometrin, zurückzukommen, weder Metergin noch Cytotec ist Mittel der ersten Wahl in Industrienationen. Das sollte man als zweite Wahl benutzen. Das ist die Therapie der Atonie.
Und sobald die Diagnose in Anführungszeichen, so nenne ich es jetzt mal, oder zumindest das Wort PPH gefallen ist, sollte man auch über einen Gramm Tranexamsäure nachdenken.
Richtig. Ja, die Tranexamsäure ist eine therapeutische Option und die ist zu dem Zeitpunkt induziert, wo Sie den Verdachtsdiagnose PPH haben. Mhm. Also de facto ist es so, der Woman Trial hat ja Tranexamsäure sehr groß rausgebracht. Es ist aber eine therapeutische Gabe. Für die prophylaktische Gabe gab es nun mittlerweile eine Vielzahl von Studien, die festgestellt hatten, dass die prophylaktische Gabe von Tranexamsäure weder bei vaginaler Entbindung noch bei Kaiserschnittentbindung zu signifikanten Verbesserungen führte. De facto sind die eingesparten Volumen an Blutverlust irgendwo zwischen 30 und 150, 180 Millilitern. Das bringt überhaupt nichts. Und deshalb ist die prophylaktische Gabe von Tranexamsäure nicht sinnvoll in der Geburtshilfe. Was ist der Hintergrund? Tranexamsäure ist ein Antifibrinolytikum. Und Ian Roberts, der Hauptautor von Woman Trial, hat in Nigeria Patientinnen untersucht, die im Woman Trial eingeschlossen war. Und da waren es so, dass 23% der Frauen eine Hyperfibrinolyse nachweisbar hatten. Nun kann man darüber streiten, ob 23% der Frauen viel ist oder nicht. De facto ist es so, wir haben jetzt zwei Studien, eine aus den Vereinigten Staaten und eine aus den Niederlanden, die nachgewiesen hat, 1% der Frauen bei uns haben eine Hyperfibrinolyse. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist, dass wir es bei Women zu 95% mit Frauen aus Entwicklungsländern haben. Und es gibt mittlerweile gute Daten. Zum Beispiel beim Women Trial war es so, dass sie 80% der Frauen hatten einen HB unter 10. Fast 40% der Frauen hatten ein HB unter 7.
wenn sie außerhalb eines Krankenhauses in Afrika entbinden, haben sie eine bis zu 6%ige Sterblichkeit der Mutter. Innerhalb eines Krankenhauses in Afrika haben sie bis zu 2% Sterblichkeit der Mutter. Das sind ganz andere sozioökonomische Voraussetzungen, als die wir haben. Und deshalb ist es so, keine prophylaktische Gabe von Tranexamsäure. Das wird auch in der Leitlinie ganz eindeutig so formuliert, übrigens auch in der europäischen Leitlinie. Im Gegensatz dazu, therapeutische Gabe von Tranexamsäure ist immer noch indiziert. Und zu dem Zeitpunkt, wie Sie es richtig sagten, Frau Spieß, zu dem Zeitpunkt, wo Sie sagen, es ist eine PPH.
Mhm. Jetzt steht überall immer drin, und das interessiert mich selber persönlich, weil ich es ehrlicherweise anders mache, dass man über 10 Minuten Tranexamsäure 1 Gramm als Kurzinfusion geben soll.
Ja, so steht es drinne, weil sie Blutdruckabfälle produzieren können. Mhm. Das ist übrigens auch der Modus, wie er in den großen Studien gelaufen ist. Wie gesagt, es gibt keinen Anästhesisten, der etwas über 6 Minuten spritzen kann. Und machen Sie es als Kurzinfusion.
Okay.
Machen Sie es als Kurzinfusion.
Einfach weil die...
Zumindest wenn sie es nicht machen, dann machen sie es nicht so zack.
Okay.
Das wird häufig gemacht. Ich weiß, wird häufig gemacht. Sollte man aber nicht machen.
Wegen der Hypotonien, die es hervorrufen kann.
Genau.
Ja, nickt. Okay.
Auch nicht nur bei schwangeren Patienten.
Mhm. Ist gut.
Und die werden ordentlich tarikat dann. Ja.
Ganz wichtiger Punkt nochmal. Wir unterhalten uns ja jetzt eigentlich über Gerinnungsstörung. Und ganz betonen möchte ich, die Gerinnungsstörung ist ein obligater Bestandteil des Polytraumas. Eine traumainduzierte Gerinnungsstörung ist ein eigenständiges Krankheitsbild. Aber die weitaus größte Anzahl der Frauen, die stark bluten, haben lange, lange, lange keine Gerinnungsstörung. Es gibt eigentlich nur 2 wesentliche Ausnahmen. Das eine ist die vorzeitige Plazentalösung und das zweite ist die Amnionflüssigkeitsembolie. Es gibt aktuell eine sehr schöne Arbeit aus diesem Jahr über eine mit dem Thema akute geburtshilfliche Gerinnungsstörung. Und die sagt, in 2% der Fälle ist das der Fall. Es ist häufig der Fall mit vorzeitiger Plazenta, also fast immer in eine vorzeitige Plazentalösung, fast immer bei einer Amnionflüssigkeitsembolie und ab und an beim Plazenta-Akreta-Spektrum. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Vorzeitige Plazentalösung und Amnionflüssigkeitsembolie sind Krankheitsbilder, wo sie eine maximale Hyperfibrinolyse und damit eine initiale massive Koagulopathie haben. Da ist frühzeitige Tranexamsäure indiziert, ansonsten bitte nicht.
Mhm. Ganz, ganz guter Hinweis nochmal. Sie haben auch einen Therapiealgorithmus mit auf Ihren Folien drauf. Ich habe den nochmal versucht, sozusagen runterzubrechen, sodass er Podcast-Format haben kann, weil wir versuchen ja den Leuten beim Bügeln und beim Sport machen, beim Joggen und beim Autofahren vielleicht was mitzugeben. Und Sie korrigieren mich natürlich, wenn da irgendwas zu runtergebrochen ist, und wir können gerne alles nochmal besprechen. Also zum einen erstmal die Stabilisierung der PatientInnen, oder PatientInnen sind es ja in der Tat. Stabilisierung bedeutet Normothermie herstellen, normaler pH-Wert, Normokalzämie. Die Tranexamsäure, 1 Gramm IV, das ist alles, nachdem wir schon das Oxytocin therapeutisch gegeben haben, muss man ja sagen.
Ja, also die,
oder?
Prinzipiell ist das ist ein eskalierendes Schema. Mhm. Und Sie sollten schon bevor die Patientin blutet, darauf achten, dass sie normotherm bleibt, mhm, und dass das Kalzium normwertig bleibt. Das ist auch für die Muskelkontraktion wichtig und dass sie nicht sauer wird.
Mhm. Aber gerade die ersten 2 Sachen, Normothermie und normaler pH, ist ja etwas, wo wir ganz schnell sehr lange hinterherrennen, wo wir, das steht da zwar, oder es ist in jedem Gerinnungsalgorithmus steht das da drin, aber gerade der normale pH und die Temperatur, wenn wir da den Zug verpassen, dann kommen wir nicht wieder in normale Werte, weil das uns immer weiter überrennt,
Häufig. Gar keine Frage. Je ausgeprägter der Kreislaufzusammenbruch ist, je ausgeprägter der Schockzustand ist, desto saurer und kälter ist der Patient oder in diesem Fall die Patientin. Das gilt für die polytraumatisierten oder für die perioperativen Patienten genauso. Man muss es nur wissen. Also de facto ist es so, wenn Sie einen pH von 7,15 haben, dann haben Sie nur die Hälfte Ihrer Gerinnungsaktivität, ohne dass irgendwas an Ihren Gerinnungsfaktoren kaputt ist. Das Gleiche gilt für die Temperatur unter, sagen wir mal, 33 Grad. Deshalb sollen Sie möglichst über 34 Grad bleiben. Denken Sie daran, Normotherm wäre 37 Grad. Also möglichst wenig schlimm, wenn ich das mal so formulieren kann. Ja.
Und pH?
Das heißt, Sie haben einen gewissen Spielraum.
Und frühzeitig dran denken, deshalb steht das da ja auch an erster Stelle.
Deshalb steht das an erster Stelle. Das heißt, das ist das Eskalierende, bevor es kommt. Tranexamsäure ist der zweite Schritt. Dann fangen Sie mit der Therapie an, weil die Tranexamsäure bei der PPH Sie in dem Moment geben, in dem Sie das therapeutische Oxytocin geben.
Und normaler pH, nur um das nochmal zu vervollständigen, wäre dann wirklich, auch wenn wir jetzt schon von vornherein wissen, wir haben eine Azidose vorliegend, die metabolisch ist, dann würden wir auch vorher puffern.
Ja, also das ist abhängig davon, was Sie die Ursache haben. Also es gibt viele Studien übrigens aus dem Polytrauma-Bereich, nicht aus dem PPH-Bereich, die zeigen, solange Sie die Perfusionsstörung auf zellulärer Ebene nicht verbessern, nützt Ihnen das Puffern nichts.
Okay.
Auf der anderen Seite ist es so, dass Sie spätestens zu dem Zeitpunkt puffern müssen, wo Sie gerinnungsaktive Präparate geben, weil die an einen normalen pH-Wert gebunden sind.
Ja. Okay. Gut, wir sind an Punkt 2, da sind wir schon einmal stecken geblieben, aber wir gehen nochmal weiter. Also Stabilisierung haben wir angesprochen, Tranexamsäure 1 Gramm IV als Kurzinfusion. Auch Dana merkt sich das jetzt. Die EK-Gabe, Ziel HB 7 bis 9, kommt als an dritter Stelle. Und dann, wenn das immer noch nicht sozusagen ausgeglichen ist, die Situation und die Blutung weiter blutet und wir... Na gut, das, vielleicht sollte ich das nicht so sagen. Ich wollte gerade sagen, und wir chirurgischerseits, die müssen natürlich mitspielen, weil wir haben ja den Teamgedanken angesprochen. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, was wir noch weiter tun können, ist die Substitution von Gerinnungsfaktoren. Und da gibt es zum einen Fibrinogen, 30 bis 60 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, mit dem Ziel 2 bis 2,5 Gramm pro Liter. Zum anderen dann Faktor 13, 20 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht mit dem Ziel, dass wir über einer Aktivität von 60% liegen und gegebenenfalls noch PPSB initial mit 25 internationalen Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht. Die weitere Eskalation wäre dann Plasma mit FFP-Gabe 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, danach die Thrombozytenkonzentrate und dann im Einzelfall der rekombinante oder beziehungsweise der aktivierte Faktor 7.
Richtig.
Gut. Okay. Aber natürlich muss gleichzeitig auch noch chirurgischerseits das Problem behoben werden.
Gar keine Frage. Spätestens im Bereich, wenn Sie Faktoren geben, sind Sie im Bereich, wo es wirklich blutet. De facto ist es so, wenn Sie ein Lehrbuch aufschlagen und die Perfusion des Uterus angucken, dann ist es ganz einfach, Sie machen eine Klemme links und eine Klemme rechts und es blutet nicht mehr. Leider ist dem nicht so. De facto ist es so, dass beispielsweise eine Notfallhysterektomie ein grundlegend anderer Eingriff ist als eine elektive Hysterektomie. Es gibt einige Studien, die zeigen, dass unabhängig davon, wer das macht, je mehr Erfahrung Sie haben, desto günstiger ist das, gar keine Frage. Aber dass von dem Zeitpunkt der Entscheidung, ich mache eine Notfallhysterektomie, bis der Uterus draußen ist, Sie nochmal etwa 3 Liter Blut verlieren. Und vorher haben Sie ja schon was verloren. Das heißt, Sie sind dann in dem Bereich der Massivtransfusion. Wir haben in der Leitlinie versucht zu formulieren, dass wir, bevor wir irgendetwas substituieren, erstmal einen Nachweis erbringen wollen, dass wir zu wenig davon haben. Also bevor Sie Blut geben, machen Sie ja im Regelfall eine BGA, um HB zu kriegen. Das heißt, wir wollen einen Mangel feststellen, bevor wir substituieren. Und das kann man sinnvollerweise in diesem Kontext machen mit viskoelastischen Testverfahren. Prinzipiell können Sie das auch mit Ihrem Labor machen, wenn denn Ihr Labor schnell genug ist.
Was heißt schnell genug? Also so als Zahl?
Naja, wenn Sie pro Minute 600 Milliliter Blut verlieren, ist es schlecht, wenn Sie Ihre Laborergebnisse eine Stunde später kriegen.
Nach 2 Stunden haben, ja klar. Ja.
Also ich würde sagen, de facto, wenn Sie eine BGA machen, haben Sie dieses Ergebnis, je nachdem, wo das Gerät ist, irgendwas nach 3, 4, 5, 8 Minuten. Und in dem Bereich sollte es auch sein. Also Sie können sich zum Beispiel überlegen, ob Sie Point-of-Care-Geräte benutzen dafür. Es gibt ja auch Quick- und PTT-Point-of-Care-Messungen, wobei Quick und PTT keine gut geeigneten Parameter sind. Zweifellos ist es so, dass die viskoelastischen Testverfahren Ihnen viele Fragen beantworten, aber auch nicht alle. Was die viskoelastischen Testverfahren sehr gut zeigen, aufgrund ihres hohen negativprädiktiven Wertes, ist halt, ob sie substituieren müssen oder nicht. Die europäischen Leitlinien sagen ja eindeutig, wenn wir substituieren müssen bei Massivtransfusionen, dann frühzeitig EK zu FFP im Verhältnis 1:1, maximal 1:2. Und nach dem 6. EK 1 TK und dann nach jedem 4. EK 1 TK. Wenn Sie verhältnisgemäß therapieren, übrigens diese Verhältnisse kommen alle aus der Polytrauma-Versorgung, wo eine traumainduzierte Gerinnungsstörung, also eine kaputte Gerinnung von Anfang an dabei ist. Ich hatte gesagt, das ist bei PPH nicht der Fall. Das heißt, wenn Sie verhältnisgesteuert nach der Menge an geschätzten Blutverlust substituieren, kriegen sehr viele Frauen Produkte, die sie gar nicht brauchen. Mit dem viskoelastischen Testverfahren haben Sie innerhalb von, sagen wir mal, 10, 15 Minuten den A5-Wert, der Ihnen für ganz viele Punkte sagt, die Patientin muss substituiert werden oder nicht. Wir haben leider im Vergleich zum Polytrauma, da gibt es Studien, die einen Überlebensvorteil zeigen. Dieser Überlebensvorteil gibt es bei peripartalen Blutungen nicht, weil die Sterblichkeit einfach statistisch zu gering ist. Da bräuchten Sie zig Millionen Patienten, um irgendeinen, auch nur eine Tendenz festzustellen. Aber es gibt mehrere Studien, die zeigen, oder insbesondere 2 randomisiert kontrollierte Studien mittlerweile, die zeigen, dass es Vorteile bezüglich der Hysterektomierate gibt und dass es Vorteile bezüglich der Intensivaufnahmenotwendigkeit gibt.
Ich habe mir noch aufgeschrieben als Aspekt eher restriktive Kristalloidgabe. Verdünnung ist natürlich immer mit ein Punkt, den man bedenken muss, wenn man viel Kristalloid gibt, aber man hat ja manchmal diese Neigung dazu, den Volumenmangel irgendwie sofort ausgleichen zu wollen. Wie machen Sie das ganz praktisch?
Also de facto ist es so, je stärker die Patientin blutet, je mehr sie substituieren, desto gleicher werden alle Massivtransfusionsprotokollen, unabhängig von der Genese, der ursprünglichen Genese dieser Verletzung. Wenn Sie wirklich massiv transfundieren, dann ist es so, dass Sie Flüssigkeit brauchen. Wir wissen aber, dass kristalline Lösungen die Gerinnung verschlechtern. Ich de facto mache es so, ich gebe bei einem normalen Erwachsenen eine maximal 2 Gelifondol. Hey, das haben wir gar nicht mehr. Eigentlich nur eine. Und in dem Moment, wo das nicht ausreicht, lasse ich langsam was tropfen, augmentiere mit Noradrenalin. Das wird in der Polytrauma-Leitlinie auch auf europäischer Ebene genauso formuliert. Wenn bei restriktiven Volumengabe der Ziel-MAP nicht erreicht wird, der mittelarterielle Druck, und den würde ich bei der gesunden schwangeren Frau für die Zeit der Blutung nicht bei 65 sehen, sondern irgendwo zwischen 55, vielleicht sogar 50, höchstens 60, nicht für den Rest des Tages, sondern solange es massiv blutet. Die Patientin ist dann beatmet mittlerweile, drehen Sie das FiO2 hoch und lassen Sie den Mitteldruck bei 50 oder 55. Das Ganze steuern Sie mit BGA als Verlaufskontrolle. wenn sie nach 20 Minuten die nächste BGA machen und sehen, Base-Access und Laktat entgleisen ihn vollständig, dann müssen sie was dagegen machen. Aber sie brauchen relativ wenig kristalline Lösungen. Das ist sehr sinnvoll.
Okay.
Wichtiger Punkt vielleicht nochmal zum Fibrinogen. Der Normwert von Fibrinogen ist 1,5 bis 3,5 Gramm pro Liter, aber eben nicht in der Schwangerschaft. Am Termin ist der Normwert 4,5 bis 6 Gramm pro Liter. Deshalb ist es so von entscheidender Bedeutung. Die Indikation für Fibrinogengabe bei PPH, das ist international einer der wenigen Punkte, wo sich alle einigen sind, ist ein Fibrinogen unter 2 Gramm pro Liter. Für nicht schwangere Patientinnen ist die Indikation für die Gabe irgendwas zwischen 1,5 und 2 Gramm pro Liter. Und obwohl der Normwert für schwangere Patientinnen am Termin irgendwo zwischen 4,5 und 6 Gramm pro Liter liegt für das Fibrinogen, reicht ein Zielwert zwischen 2,2 und 2,5 Gramm. Das ist in der TRAPP-Studie sehr schön nachgewiesen worden, randomisiert kontrolliert. Das gilt dann mit wieder für alle, also für alle perioperative Blutung. Substitution von Fibrinogen, wenn es unter 1,5 bis 2 ist, Ziel knapp 2,5 Gramm pro Liter.
Wir hatten jetzt auch nochmal über den Faktor 7 gesprochen. Der ist in der Leitlinie ja noch nicht mit genannt, wenn ich das richtig beziehungsweise da waren die Studien noch gar nicht irgendwie, oder beziehungsweise die Zulassung, so war das, war bis zur Veröffentlichung der Leitlinie ja noch nicht da, oder? Oder nicht erweitert?
Genau. Ja, nicht erweitert. Nicht ganz so. Also Faktor, rekombinanter Faktor 7 ist seit in der dritten Version enthalten. Mhm. In der dritten Version wollten die Anästhesisten es streichen und die Geburtshelfer wollen es haben. Mhm. Jetzt hat sie sich ergeben, dass nach Ende der Besprechung, also der Konsensusfindung, nach Abschluss der formellen Leitlinienerstellung, nämlich im April letzten Jahres von der Europäischen Zulassungsbehörde, der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA, erst eine Positive Opinion und im Mai letzten Jahres, Ende Mai letzten Jahres, dann eine Erweiterung der Zulassung gekommen ist für Novo 7, also rekombinanten Faktor 7. Und wir haben, da wir das nicht komplett umstellen wollten, geschrieben, wir berücksichtigen das erstmal nicht. Vor allen Dingen, weil wir nicht die Begründung hatten. Mittlerweile ist die Begründung da. Also nochmal kurz. Seit Mai 22 steht im Beipackzettel von Novo 7 die schwere postpartale Blutung als zusätzliche Indikation, und zwar dann, wenn Uterotonika unzureichend sind, eine Hämostase zu erreichen. Und Uterotonika heißt inklusive Nalador, also Sulposton. Mittlerweile ist die Datengrundlage da. Das ist eine Studie, die wir alle schon kannten aus dem Jahre 2015. Die an einer kleinen Fallzahl, allerdings Multicenter randomisiert, ja, also andersrum. Die Leitliniengruppe interpretiert das Ergebnis dieser Studie komplett anders als die Zulassungsbehörde. Deshalb ist es de facto so für uns und übrigens auch für die europäische Leitlinie von Sibylle Kitaibel, perioperative Blutung, da gibt es ein extra Kapitel für Obstetric Bleeding. Auch da steht es genauso drinne: Novo 7 sollte kein Standardtherapeutikum sein, sondern Ultima Ratio. Mhm. Und das sehen wir weiterhin so. Die Studie taugt nach meiner Ansicht nach nichts.
Okay. Auch nochmal ganz interessant zu hören. Ich würde noch einmal abschließend auf die Celox-Tamponaden eingehen wollen, die ja mit hämostatischem Granulat beschichtet sind und intrauterin eingebracht werden können. Haben Sie da die Indikation für uns nochmal und vor allen Dingen auch, wie man das sozusagen praktisch macht? Im Ende ist es ja ein geburtshilfliches Verfahren, muss man sagen, kein anästhesiologisches.
Nee. Also die Nutzung von Hämostyptika ist in der Traumaleitlinie ja schon länger drinne. Und aus der Traumaleitlinie haben die Geburtshelfer sich das abgenommen, weil die Erfolge für Verletzungen im Traumabereich sehr sinnvoll ist. Dann gab es diese Celox nur als unsterile Kompresse, die war sogar NATO-Oliv. Und es gibt Geburtshelfer, die schwören darauf, es gibt Leute, die es nicht machen. Aber die, die schwören, sagen, es funktioniert sehr gut. Und das ist insofern von Bedeutung, als seit Oktober letzten Jahres es eine Firma gibt aus Großbritannien, die das CE-Zertifikat, also das Qualitätsstandard der Europäischen Union, ist eine britische Firma, die hat das Qualitätsstandard der Europäischen Union bekommen, finde ich politisch sehr schön bezüglich Brexit. Und deshalb gibt es jetzt ein Medikament, das heißt Celox PPH, also Celox PPH, und das ist steril und ist es direkt für diese Indikation zugelassen, und damit kann man den Uterus austamponieren und packen. Insbesondere auch, wenn Sie den Packing benutzen, im Sinne einer Damage Control Eingriffs, sind diese Tamponaden sehr hilfreich.
Ganz zum Schluss, wenn die ganze Blutung behoben wurde, wir die Patienten wieder ausgeglichen haben und das Ganze wieder in Ordnung ist, müssen wir noch an eine Sache wirklich unbedingt denken. Und zwar, dass diese Patientin ein erhöhtes Thromboembolie-Risiko postoperativ oder beziehungsweise nach der Blutung haben. Also da auf jeden Fall an die Thromboseprophylaxe denken. Das war Ihnen, glaube ich, auch noch ganz wichtig in Ihren Folien.
Ja, denn man muss sich das immer wieder aus der Zunge zergehen lassen. Das Problem der normalen Schwangerschaft ist nicht eine Blutung, sondern eine Thrombose. Eine Schwangerschaft heißt, dass sie je nach Statistik 7- bis 10-fach erhöhtes Thromboserisiko während der Schwangerschaft haben und ein bis zum 30-fach erhöhtes Thromboserisiko nach der Geburt haben. Das heißt, das eigentliche Problem der Schwangerschaft ist eine Thrombose. Und entscheidend ist, das ist eben bis zu 12 Wochen nach der Geburt. Und selbst die Sektionen sind nach 5-6 Tagen entlassen. Das ist das Problem. Und das ist übrigens ganz aktuell eine Studie, die zeigt, das gilt insbesondere für Patientinnen mit künstlicher Befruchtung. Also nach IVF haben sie ein nochmal verdoppelt bis verdreifacht erhöhtes Risiko, eine Thrombose zu bekommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wenn Sie, und noch ein anderer Punkt, also das Polytrauma liegt für 1, 2, 3 Wochen auf Ihrer Intensivstation. Die Patientin nach PPH ist in aller Regel spätestens am 2. postoperativen Tag, häufig schon am 1. postoperativen Tag nach der ersten Nacht, wieder normal stationsfähig. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, eine Thromboseprophylaxe zu etablieren, und zwar zu dem Zeitpunkt, wo Sie sagen, die Blutung steht. Und das ist wichtig. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, für die Intensivstation Antithrombin ist Voraussetzung, damit Heparine wirken. Antithrombin sinkt während der Schwangerschaft. Und deshalb ist es sinnvoll, einen Antithrombinspiegel zu machen, bevor Sie die Patientin verlegen. In den Folien und in der Leitlinie stehen mögliche Grenzwerte. Dafür ist es allerdings so, dass die Datenlage relativ schlecht ist. Also 80% Aktivität oder mehr als 0,8 Kiloeinheiten pro Liter. Da gibt es Literatur für, aber ob das wirklich der Cut-off ist, kann man nicht sagen. Aber Antithrombinmessung ist sicherlich sinnvoll.
Die Frage ist ja genau der Zeitpunkt, wann man das nicht mehr Bluten definieren möchte. Wenn jetzt noch ein Bakrik-Ballon liegt und die Celox-Tamponade noch drin liegt, bin ich mir immer unsicher, ob das schon der Zeitpunkt, auch wenn die Blutung aktiv steht, der Zeitpunkt wäre, jetzt das niedermolekulare Heparin zu geben. Oder warte ich auf den Morgen und gebe es gegebenenfalls einfach mal morgens statt abends, oder gebe ich es, also das
Die Leitlinie formuliert ist ganz spezifisch innerhalb von 24 Stunden. Das hilft Ihnen nicht. Ja. Was man einfach berücksichtigen muss, wenn Sie meinen, dass es zu früh ist, das medikamentös zu machen. Ja. Dann haben Sie entsprechend der Leitlinie Thromboseprophylaxe immer noch die Möglichkeit mit den Kompressionsstrümpfen oder sogar mit den pneumatischen Schienen. Da man muss einfach dran denken. Und ja. 24 Stunden, nachdem die Blutung steht, sollten Sie spätestens anfangen mit der Thromboseprophylaxe. Das heißt, spätestens dann, wenn Sie sagen, die Patientin kann jetzt verlassen werden von der Überwachungs- oder Intensivstation auf Normalstation, spätestens dann sollten Sie damit anfangen.
Ja.
Und welches Medikament Sie dann nehmen, das ist abhängig davon, welches Sie standardmäßig in Ihrem Haus nehmen. Also nicht irgendein Medikament nehmen, das Sie noch nie benutzt haben, wo Sie überhaupt nicht wissen, wie es geht, sondern das Fraxiparin oder was auch immer Sie benutzen, was Sie regelmäßig benutzen, womit Sie sich auskennen.
Ja.
Ich würde in aller Kürze versuchen, das, was wir jetzt heute in jetzt inzwischen schon einer Stunde 45 besprochen haben, noch einmal ganz kurz für unsere HörerInnen zusammenzufassen. Also, es gibt eine interdisziplinäre oder einen interdisziplinären Behandlungsalgorithmus für die postpartale Blutung mit einer Ampelaufteilung grün, gelb, rot und dunkelrot, sodass man immer weiß, wo man gerade ist, und den stellen wir euch auf jeden Fall auch mit in diese Shownotes von unserer heutigen Folge. Dann gibt es Risikofaktoren, da an Tonus, Tissue, Trauma und Thrombin denken. Die Definition der PPH wird zumindest in der Leitlinie, und da gibt es sehr viele unterschiedliche Definitionen, ich nehme jetzt einfach einmal die für Deutschland gesprochen, mit einem Blutverlust von über 500 Millilitern nach einer vaginalen Geburt oder einem Blutverlust von über 1000 Millilitern nach einer Sektion angegeben. Genau. Zur Prophylaxe muss man unbedingt benennen, dass man vorher mit der Patientin bespricht, dass die Nachgeburtsphase explizit geleitet wird und dass das gegenseitige Kennenlernen auch das Oxytocin ausschüttet, dass man eben aber auch prophylaktisch schon Oxytocin oder Carbetocin geben wird. Dann, wenn man in die therapeutische Phase einer PPH kommt, gibt es erstmal die Möglichkeit oder sollte man den Blutverlust messen. Da die visuelle Schätzung oft ungenau ist, sollte man die getränkten Unterlagen wiegen und sammeln und eben auch Auffangbehälter benutzen. Insgesamt sollte vermieden werden, dass der Schockindex größer 0,9 wird, der Basic Cess weiter negativ wird als minus 6 und das Laktat über 4 Millimol. Und die Therapie der Atonie wäre nochmal da der Hinweis auf die Ampel. Dort kann man das Ganze nachlesen, der Stellenwert von Oxytocin und dann im Verlauf auch Sulproston, also Nalador ist auf jeden Fall noch wichtig. Zusätzlich sollte man Tranexamsäure 1 Gramm über 10 Minuten verabreichen als Kurzinfusion und natürlich auch eine Stabilisierung ganz am Anfang schon anstreben. Und da sind wir wieder in unserem 7-Stufen-Plan. Erstens die Stabilisierung mit Normothermie, normaler pH-Wert, Normokalzämie, die Tranexamsäure, dann die EK-Gabe als weitere Eskalation, die Substitution von Gerinnungsfaktoren, hier genannt das Fibrinogen, der Faktor 13 und PPSB, im Verlauf dann auch Plasma- und Thrombozytenkonzentrate und der rekombinante Faktor 7a.
Und das muss das Team machen. Das heißt, man braucht Unterstützung.
Ganz genau. Das wollte ich sowieso irgendwann zwischendrin nochmal sagen, dass man das auch als einzelne Person selbst mit der Pflege zusammen nicht mehr hinbekommt. Also man braucht da im Zweifelsfall auf jeden Fall noch einen zweiten Arzt, eine zweite Ärztin, meines Erachtens, weil ich das nicht alles gleichzeitig hinkriege.
Das gilt übrigens für jede Massivtransfusion.
Ja.
Ja, völlig egal von der Ursache.
Ganz genau. Und ganz am Ende, nachdem man natürlich auch an die maschinelle Autotransfusion gedacht hat, sollte man auch nach Ende der Blutung über eine Thromboseprophylaxe nachdenken innerhalb der ersten 24 Stunden und diese dann auch verabreichen. Habe ich irgendwas vergessen?
Vielleicht sollten wir nochmal erwähnen, 1500 Milliliter ist der kritische Blutverlust. Das entspricht etwa ein Viertel des Blutverlustes einer Patientin am Termin. Ein Viertel des Blutvolumens einer Patientin am Termin. Mhm. Das ist der kritische Bereich. Das ist auch der Bereich in der roten Ampel.
Mhm. Der dunkelrote dann.
Wenn, ja.
Oder der
rot. Der dunkelrote geht bei
gelb zu rot.
Der hellrote ist 1500 und im Bereich von 2 Litern beginnt der rote Bereich. Der dunkelrote Bereich.
Super. Herr Dr. Lier, ich bedanke mich so sehr, dass Sie das heute Abend mit uns mitgemacht haben, dieses für Sie auch neue Erlebnis des Podcast-Aufnehmens. Und Ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht.
Ich fand es ausgesprochen schön, es hat richtig Spaß gemacht.
Cool.
Können wir gerne mal wiederholen.
Ja, ich freue mich schon drauf. Wir haben ja noch ein zweites Date in Anführungszeichen mit der Polytrauma-Leitlinie, die wir gerne auch noch besprechen wollen würden. Und ansonsten kann ich nur noch sagen, Ihnen gebühren die letzten Worte.
Es hat sehr viel Spaß gemacht. Für die Damen, die zuhören, möchte ich sagen, machen Sie sich keine Angst. Fast alle Geburten gehen problemlos. Und wenn es mal nicht so sein sollte, dann wissen wir ja jetzt alle, wie wir uns zu helfen haben. Vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche allen noch einen schönen Abend.
Danke, Ihnen auch. Tschüss.
Tschüss.
Und nachdem ich nochmal mit Herrn Dr. Lier gesprochen habe, hat er uns sogar seine aktuellen Folien für den Upload auf unserer Homepage unter www.pin-up-docs.de zur Verfügung gestellt, sodass ihr in der Folgenbeschreibung von Juli 2023 die aktuellen Folien über PPH finden und sogar herunterladen könnt. Also ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Das freut uns natürlich sehr.